Ich antworte nicht auf seine Scheißfragen, ehrlich gesagt.
Halt, stopp!
Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was?
Alles ist voll!
Ach, du Toni!
Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief!
Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
Ich würde sagen, peace out, ich bin draußen. Cool.
Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen zu der ersten Folge für mich als monogamer Podcaster. Also Tegen ist jetzt der Einzige, der hier polypodkarös unterwegs ist.
Polyamorös, ja. Polypodcasterös, das ist ein schönes Wort.
Oh, podcasterös, das ist es, glaube ich, ja.
Und wie fühlt es sich?
Ey, es fühlt sich okay an. Es fühlt sich vor allen Dingen toll an, hier neben dir zu sitzen. Man sieht schon, du hast ein visuelles Upgrade auf deiner Nase, ein neues Nasenfahrrad, was dir hervorragend steht.
Vielen Dank.
Also da müssen wir eigentlich, sind langsam die Updates aus der letzten Folge. Also du hast eine neue Brille, nachdem ich dich dafür hart kritisiert habe.
Das stimmt.
Jetzt müssen wir eigentlich aufarbeiten, ob du in deiner Scheiße gewühlt hast und ob ich meinen Doktortermin gemacht habe.
Ah ja, ich muss direkt mit einer Beichte starten. Also es ist eine Mischung aus einer Beichte und einer nachvollziehbaren Erklärung. Kurzfassung, nein, ich habe nicht da drin rumgelöffelt, was bei mir manchmal
so
rauskommt.
Das ist gut, weil ich habe es natürlich auch nicht gemacht.
Sehr gut. Man muss fairerweise dazu sagen, ich finde die Höhe und Größe der Aufgabe war schon unterschiedlich.
War leicht unfair, ja.
Ich finde es bei mir in Ordnung, dass ich es nicht gemacht habe. Ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, damit wir hier nicht der fäkalste Podcast EU West werden. Aber ich sag mal so, es hätte handwerkliche Probleme mit sich gebracht, konsistenzbedingt da etwas einzuschicken.
Wir haben doch darüber geredet, das ist deren Problem.
Wenn es ein bisschen
zu flüssig ist, das ist deren Problem. Die sollen da drin schaufeln, die haben die Tools, die sind die Experten. Wir haben das alles geklärt.
Bei ein bisschen zu flüssig wäre ich bei dir. Wenn es dahin geht, dass ich im Wesentlichen farblos destilliertes Wasser einschicke, habe ich mich
entschieden. Aber es ist immer noch so schlimm? Also du hast jetzt wirklich seit 2 Wochen schon wieder einfach so Alarm im Darm?
Ja, ich hatte ja wirklich, keine Ahnung, 7 Tage, 10 Tage oder so ähnlich wirklich, also einfach Magen-Darm. Bumserei so, ne? Das hat er bei der Dartliga dann angefangen oder hatte da seinen unrühmlichen Höhepunkt. Das war nicht einschickbar, so. Da glaube ich, hätte auch jeder Laborangestellte zu Recht gesagt, weißt du was, das mache ich nicht. Also mein Job geht so weit, aber so weit dann irgendwie auch nicht. Seitdem ist es etwas besser und natürlich warte ich jetzt nicht darauf, bis ich einen goldenen Moment habe und die perfekte Konsistenz abgeben
Vor allem
kann.
Perfekt ist bei dir mit sehr großen Anführungszeichen zu versehen.
Weil natürlich sind der Übung auch ist ein authentisches Bild von meiner vermeintlichen Problematik zu geben. Aber ich sage mal, wir werden später Lebensbibel haben und ich beantworte jetzt eine mir selbst gestellte Frage von einer 0 bis 10 Konsistenz. Wie groß muss sie mindestens sein, um es zu einer Stuhlprobe einzureichen? Würde ich sagen, brauchst schon eine 4. So, und ich bin aktuell eher im Bereich 2,7 unterwegs und das ist meine Erklärung dafür, dass ich meine Aufgabe noch nicht erfüllt habe.
Ja, bei mir ist es ein bisschen simpler. Also ja, wären es theoretisch 3, 4 Daumendrücke auf meinem Phone gewesen mit einer gewissen App. Ja, habe ich es getan? Nein. Und damit ist das Thema für mich auch abgehakt. Also ich schaue mal. Aktuell hat Arne mich ja quasi noch nicht geschlagen. Solltest du zur nächsten Episode, die nächste Woche übrigens auch schon wieder kommen wird, präsentieren, dass du deine Hausaufgabe gemacht hast, werde ich jetzt natürlich zusehen, dass ich es eventuell ausschaffe. Ansonsten sorry natürlich an alle, dass es schon wieder sehr fäkal losgeht, aber Scheiße hat mich in der letzten Zeit auch wieder doll begleitet. Ich bin vor 2 Tagen, bin ich so richtig krass doll wieder in Hundescheiße getreten.
Ah,
und da möchte ich
schön.
Dich eigentlich auch direkt mal fragen. Das ist jetzt eigentlich, also es ist ein sehr großes Intro für die Lebensbibel heute. Mhm. Wir haben auch einen kleinen Einspieler, da freue ich mich sehr drauf,
weil
du ihn das erste Mal sehen wirst. Ich will dich fragen, weil es war jetzt wirklich so, ich habe es noch nicht mal gemerkt, ich war abends mit Nori raus, er hat natürlich auch sein Geschäft gemacht, alles sauber.
Warum auch? Also,
naja,
hast du dein Geschäft auch gemacht?
Ich meinte jetzt der andere Hund, in dessen Scheiße ich getreten bin, hatte ja offensichtlich auch sehr erfolgreich sein Geschäft errichtet. Und dann habe ich es gar nicht richtig gemerkt und es war wirklich dieser unrühmliche Moment, dass ich diesen einen großen Schritt in die Haustür reinmache, also Schlüssel rausholen, aufmachen, Nori geht als erstes rein, sollte er eigentlich nicht. Aber ich steppe dann rein und merke, in diesem Moment ist es auf einmal, meine Nase funktioniert halt nicht so gut. Ich habe ja schon mehrfach, haben wir darüber geredet, ich sehe das eher als Vorteil. Aber als ich die Wohnung betrat, kam es wirklich so von unten, dieser Windhauch von Scheiße kam in meine Nase. Und dann merkte ich halt, fuck, da ist was passiert. Ich gucke hin, so unter die Fußsohle und wirklich, also Dresden 45, ne?
Schuhsohle, nicht Fußsohle, ne?
Ganz schlimm, Schuhsohle.
Okay. Yeah.
Ich war nicht barfuß draußen. Ja, also es ist aktuell recht frühlingsmäßig, fast schon sommermäßig in Düsseldorf, aber so schlimm war es noch nicht. Und dann sehe ich das halt so und dann überlege ich erstmal, was ich mache natürlich. Ne? Erster Move ist ja eigentlich so dieses Future-Me-Problem, man nimmt den Schuh, stellt ihn vor die Tür.
Ja.
Und dann sind die anderen Hausbewohner, haben dann das Problem, dass es halt massiv im Hausflur nach Scheiße riecht. Da habe ich mich dagegen entschieden, weil ich direkt dachte, komm, ich nehme dieses Problem jetzt Volley, ich löse es direkt. also was nicht unbedingt ein Muster für mich ist, und nehme mir diesen Schuh, ziehe ihn aus, gehe ins Badezimmer, wo ich leider keine so normale Dusche habe, sondern klassisch so eine Wanne mit halt, ne, also schon vernünftig, dass man da so eine Scheibe davor hat, und habe dann den Hochdruckstrahl genommen, also halt mit der Brause, und habe halt meinen Schuh damit gereinigt. Problem, sagen wir mal so, es hat mich eventuell der ein oder andere Wassertropfen so Rebound-mäßig, ja, Recoil-mäßig, hat mich dann getroffen. Auch im Gesicht.
Ja.
Und da ich ja Fäkalien weggemacht habe, ist jetzt meine Frage, was meinst du, wie viel von diesen Scheiße-Partikeln haben mich quasi danach benetzt? Weil ich sag jetzt mal so, hätte ich theoretisch danach wahrscheinlich alles desinfizieren müssen und auch nochmal mit dem Kärcher durchs Bad gehen müssen. Wahrscheinlich schon. Aus taktischen Gründen sage ich jetzt einfach mal, dass ich das vielleicht auch gemacht habe. Aber was wäre in einem Szenario, wo ich danach mir einfach so dachte, komm, Hände waschen, klatsch, klatsch, das passt schon.
Naja, also so, ich habe verschiedene Fragen dazu. Also natürlich Frage 1, wie lange war wohl diese Scheiße schon unter deinem Schuh, wenn du es erst beim Wiederbetreten des Treppenhauses oder der Wohnung gemerkt hast?
Es war jetzt kein langer Walk, ich würde mal tippen, maximal 8 Minuten, vermutlich so 4 bis 5 Minuten.
Also es hatte sich schon so ein bisschen in der Schuhsohle festgetreten und war jetzt nicht ganz frisch von der Herdplatte. Okay, also gut, ne, die Antwort, die du nicht hören willst, aber die natürlich da ist, ist, wenn du nicht danach mindestens mal geduscht hast oder dir sehr sorgfältig mit Shampoo oder Duschgel das Gesicht gewaschen hast, dann hast du wahrscheinlich Stand heute nach wie vor ein bisschen Scheiße im Gesicht.
Also seitdem habe ich auf jeden Fall geduscht, das kann ich schon mal sagen.
Okay, ja gut, selbstverständlich hättest du das mal wegmachen sollen, weil dieser Rebound-Effekt, man kennt den jetzt, Männer kennen den vom üblichen Pissoir-Besuch, was man meistens erst im Sommer merkt, wenn man eine kurze Hose anhat und dann mal feststellt, was alles so Kniescheibe und Schienbein abwärts so wiederkommt, wenn man da sein Geschäft verrichtet. Deswegen bin ich mir sehr sicher, dass da mindestens so in den Barthaaren und so, also wahrscheinlich könnte ich Teile deines Bartes als Ersatz für meine Stuhlprobe einreichen und da hätte jemand ausreichend Fundus.
Also meinst du, hätte man nicht unter so ein Human-Sized Mikroskop gesetzt, wäre das relativ schlecht für mich ausgegangen?
Dann hätte man wahrscheinlich sagen können, was dieser Hund zuletzt gegessen hat. Ja.
Scheiße.
Sorry.
Ja, okay, dann lief das alles optimal, denn ich habe mich nicht so verhalten, wie ich das jetzt hier vielleicht in den letzten 2-3 Minuten angedeutet habe. Und dann noch, also letzte Code Story ist auch noch dazu, ich hatte letztens so einen unangenehmen Moment in dieser Reichenstraße, von der ich glaube ich schon mal erzählt habe. Also ich lebe ja in Düsseldorf-Pempelfort, würde ich sagen, ist so recht urban, du wohnst ja auch nicht unweit davon, so, also ne, recht zentral, alle Schichten so vorhanden, studentisch teilweise, wobei studentisch ist in Düsseldorf irgendwie gefühlt nie, es sind halt irgendwie die ganzen Rich Kids, die alle schon
Mini-Cooper
haben und irgendwie ein BMW 1er als erstes
mindestens
Auto.
Mindestens eine Kanzlei, ja.
Ja, so sieht es auf jeden Fall aus, aber ansonsten ist da so Mittelschicht, untere Mittelschicht eigentlich alles vertreten. Nur da, wo ich mit Nori immer spazieren gehe, ist halt wirklich diese Reichenstraße. Ich sage jetzt, wie gesagt, den Straßennamen nicht, weil ich will jetzt nicht mich komplett doxen, aber das ist heftig, ne? Die Wohnungen auch alle krass, die Häuser heftig. Und ich gehe da halt mit Nori schon mal lang. Ich hatte ja letztens auch Stress mit dem Ordnungsamt.
Ja,
und jetzt hatte ich folgendes unangenehmes Szenario. Ich gehe mit Nori da so lang und er macht halt sein Geschäft da in so einem Steinbeet. Weißt du, nicht so ein richtiges Beet, sondern mit so kleinen Kieselsteinen und auch relativ nah an einem Busch. So, ich bin da ein verantwortungsvoller Hundebesitzer, weil ich sage auch ehrlich, wer die Scheiße nicht wegmacht vom Hund, das ist schon wirklich räudig.
100%.
So, mach das einfach. Ich dann nur Jackentasche links, Jackentasche rechts, Hosentasche links. Fuck, ich habe keine Pupi-Beutel dabei. So, dann überlegt, was mache ich? Und dann natürlich den Klassiker gemacht, den jeder Hundebesitzer kennt, den Antäuscher. So,
ja, klar.
Ich bück mich runter, gehe da so hin, greife meine Hosentasche, mach dann so diesen, okay, ich greife dann mal die Scheiße weg, greife natürlich ins Leere, lass den Haufen da liegen, guck links, rechts, wie beim Straße überqueren, denke, ich bin safe. Gehe so 2 Schritte weiter, auf einmal sehe ich so aus dem Augenwinkel, wie so Porsche Cayenne gerade in seine Einfahrt fahren will zum Parken, Fenster runter und der pöbelt mich komplett von der Seite an. So, ja, was ist denn jetzt mit der Scheiße da? Willst du die nicht aufheben oder was? Und dann ich wirklich, und dann war so Pause wie in einem Videospiel. Ja. Weißt du, wie in so einem Story-Mode-Videospiel, dass ich so 2 Optionen habe. In meinem Kopf war 3 Optionen, entschuldige ich mich, A, B, ich gehe in die Offensive und pöbel ihn irgendwie an und mach so auf, ey, du mit deinem scheiß Porsche, du gehst so eh nicht zu Fuß, lau mich
also
nicht
Thema
voll,
verlagern quasi,
dich.
Ja.
So, irgendwie den zu machen oder Option C, ich komme mit einer kuriosen Ausrede, warum ich das jetzt gemacht habe. Und dann habe ich mich wirklich für die schlechteste entschieden, nämlich so für 3B, so völlig dumm gelogen, weil offensichtlich hat er mich ja erwischt mit so, ach, mein Hund hat da gerade hingeschissen, sorry, ich habe gar nicht aufgepasst, tut mir leid, ich mach's direkt weg. Und dann musste ich mir wirklich auch schon wieder so unrühmlich, da musste ich mir so ein großes Blatt suchen, um irgendwie die Scheiße zu nehmen und zum nächstgelegenen Mülleimer zu bringen. Also das war, also liebe Grüße an den Porsche Cayenne-Fahrer. Tut mir leid, weil wie gesagt, eigentlich bin ich der Meinung, das sollte man nicht machen. Aber wie wärst du da als Typ? Bist du so sozial konfrontativ, dass wenn du jetzt sehen würdest, da geht einer mit seiner fetten Dogge lang und es ist auch so ein Weg, wo du relativ regelmäßig lang spazierst und du siehst, dieses 40 Kilo Monster legt da einen Haufen auf die Straße und der Wichser von Hundebesitzer guckt sich das wirklich an, überlegt gar nicht, macht nicht den Antäuscher und checkt nicht seine Taschen, sondern geht einfach weiter. Würdest du den dann darauf ansprechen oder bist du da so ein bisschen nicht socially awkward, aber so Vermeidungstaktik, dass du dir so denkst, krasser Wichser, Hurensohn, aber ich sag jetzt nichts.
Nee, man würde mir wahrscheinlich landläufig nachsagen, dass ich eher der harmoniebedürftige und nicht der absolut konfliktsuchende Typ bin. In solchen Situationen komplett anders. Also da beobachte ich mich eher als wirklich leidenschaftlichen Pöbler und Konfrontationskünstler. Ich habe das viel häufiger, also ne, die Situation passiert ja jetzt nicht so wahnsinnig häufig, da ich glaube, wenn er den Antäuscher authentisch machen würde, hätte ich so viel Respekt davor, dass ich es dann
den muss man
sein lassen würde. Ja. So, wenn das einfach so, ja, mein Hund hat da hingeschissen, ist mir egal, ich gehe weiter. Da würde ich, glaube ich, sofort voll in die Konfrontation gehen. Ich habe das im Moment häufig, ich fahre ja viel ÖPNV, ne? Also irgendwie Straßenbahn oder auch mal Fernbahn und so. Da ich bin, also ich kann wirklich, ich kann viel aushalten und so die menschlichen Abgründe, die sind ja irgendwie landläufig bekannt. Aber bei diesem, dieses Thema, dass Leute aus der Bahn aussteigen, bevor die anderen eingestiegen sind und sich da mittendrin,
oh mein Gott,
oder wahlweise halt, wenn sie einsteigen wollen, einfach, ich meine, diese Flügeltür einer Bahn geht, ne, zur Seite auf und man stellt sich nur mal links und rechts dahin. Und immer wieder, natürlich jeden Tag, ich fahre eigentlich jeden Tag irgendwie Bahn, stehen halt irgendwelche Autos beim Einsteigen, einfach mittendrin davor oder stehen halt auf der einen Seite und es kommt so richtig, ne, die Leute gehen so in Massen irgendwie raus und dann, sobald so ein kleines Mini-Opening da ist, springen die halt rein, um dann drinnen alles zu verstopfen, weil es natürlich drinnen sich weiter staut. Da bin ich mittlerweile auf einem Level, dass ich wirklich, also ins tiefste Beleidigungsfach greife, so dass Leo
wirklich.
Aber was
ist dein Go-To?
Ja, mein Go-To ist einfach irgendwie so, ja, meinst du, bist alleine auf der Welt, du Wichser oder was? Ist wirklich so schwer.
Aber wirklich mit der W-Bombe
total,
dann auch noch?
Total, also das ist total.
Krass, das ist ja kurz vor Schlägerei dann.
Ja, ich beobachte das auch mit neutralem Interesse an mir, dass ich da offensichtlich, bin wirklich ein Mensch mit einer sehr, sehr, sehr langen Zündschnur in den meisten Situationen, da wirklich gar nicht. Also da gehe ich sofort full tilt und ich weiß gar nicht genau warum, weil ne, ich glaube, das ist dieses jetzt tiefenpsychologisch, könnte man sagen, so dieses... Diese Rücksichtslosigkeit kann ich aber nicht ertragen. Also ich kann super vieles, kann ich irgendwie aushalten und ne, komische menschliche Windungen und so, die gehören halt irgendwie dazu. Aber dieses Gefühl von, ich bin alleine auf der Welt und nach mir die Sintflut, mir ist alles egal, ich will jetzt rein in die Bahn und alles andere ist mir egal, da kriege ich wirklich Puls. Und das,
ja, verstehe
also
ich komplett.
Leonie ist da so immer schon so, okay, here we go again, jetzt schreit er wieder Leute an. So. Und das
mein cholerischer
das
alter
abkann.
Freund dreht
genau.
wieder durch.
Dass sie das nicht gut abkann, kann ich total verstehen, weil ich das auch total komisch fände. Und also neutral betrachtet überreagiere ich total. Also ich bin viel zu heftig und auch viel zu lange pöbelig noch hinterher. Und keine Ahnung, bin dann natürlich, wenn ich selber betroffen bin, auch so körperlich halb konfrontativ im Sinne von, ich gehe dann halt einfach weiter und wenn ich dann einen umlaufe, dann laufe ich halt einen
natürlich,
um.
Auf jeden
dann ist
Fall.
Das halt so, weil ich das Gefühl habe, das hat einen pädagogischen Zweck, hat es natürlich nicht. Deswegen glaube ich, wenn da jemand wirklich, wenn seine Dogge da so einen 4-Kilo-Hobel irgendwo hinlegt und ich sehe, dass da jemand einfach völlig drauf scheißt, würde ich wahrscheinlich sofort rumschreien.
Oder Plot-Twist, du gehst so hin mit dem Reagenzglas und
fragst
mal kurz nach, könnte ich da eventuell kurz mal beigehen? Ich habe da so einen Arztbesuch in nächster Zeit.
Das ist doch
und
safe.
Das sieht mir wirklich nach sehr nicer Konsistenz aus, was deine 40-Kilo-Monster da gerade hinzementiert
hat.
Sorry,
kann ich da was von haben? Das würde ein sehr akutes Problem von mir lösen. Ich würde mir da einfach was von mitnehmen, ja? Und dann schickst du das
und
ins Labor.
Stell dir mal vor, was würde passieren im Labor? Die gucken sich so die Werte an, dann so eine Woche später. Herr Tegen, alles perfekt bei Ihnen, wirklich.
Herr Tegen, ein bisschen weniger Hühnchen essen vielleicht, ansonsten alles in Ordnung. Das sieht vorbildlich aus. Ich weiß nicht, warum so viele geschredderte Möhren bei Ihnen dabei waren, aber passt. Ja, wahrscheinlich.
Sieht so aus, als ob Sie sich sehr hochprozentig von Trockennahrung ernähren würden, oder? Sind da vielleicht ein bisschen zu viel getrocknete Ananas und so weiter dabei?
Sie müssten mal was trinken, Herr Tegen.
Das ist,
sein,
das ist herrlich.
Kann es sein, dass Ihr Opa ein Dobermann war?
Oh mein Gott. Aber zurück zu dem Thema. Erstmal finde ich das vollkommen zurecht, also wie du das beschrieben hast, weil ich sage mir auch immer so, also da muss eine Lesson draus werden und du musst es ja zumindest auf die Ebene bringen, dass die Person mindestens mal drüber nachdenkt. Weil klar, du hast natürlich die Leute dabei, die einfach komplett dicht machen und sich keiner Schuld bewusst sind und die wirst du wahrscheinlich auch nie erreichen und die werden einfach für immer so bleiben. Aber eigentlich, wenn du es auf ein gewisses Konfrontationslevel bringst, führt es ja zumindest dazu, dass die Person sich einmal nochmal reflektiert.
Sollte man meinen.
Und vielleicht irgendwann checkt so, ja, war jetzt auch abseits davon, dass der andere Typ auch ein Wichser war. habe ich vielleicht nicht alles perfekt gemacht. Aber unterscheidest du da sozial? Also sagen wir mal so, Szenario, die Doppeltür geht auf in der Bahn und du siehst da so einen Urs Kaliczynski-Verschnitt vor dir. Würdest du dann genau das Gleiche machen? Unterscheidest du bei einer Oma? Oder ja, sagen wir mal so, es ist vielleicht ein asiatischer Mitbürger, bei dem du, sorry, Klischee, vermuten könntest, dass der gleich mit Wing Chun auf dich losgeht?
Also ich unterscheide, aber nicht auf der Ebene, ist es für mich potenziell gefährlicher oder ungefährlicher, sondern auf der Ebene, kann die Person das vielleicht nicht besser wissen. Also eine offensichtlich halb verwirrte ältere Dame, älterer Herr, die würde ich jetzt nicht direkt bepöbeln, sondern da hätte ich das Gefühl, okay, mein Gott, ne, ist wie es ist, so lass die Dame oder den Herrn da doch rein, kriegt sie nicht mehr richtig mit oder was weiß ich was, so da würde ich jetzt nicht reingehen. Aber also ich würde sagen, selbst wenn ich das Gefühl habe, derjenige legt mich um danach, da bin ich bin da genau konfrontativ wie zu allen anderen.
Das ist konsequent, krass.
Ich finde es einfach ein Unding. Ja. Also ich beobachte schon sehr häufig, dass es vor allem junge Männer sind, also so junge Halbstarke, die halt das Gefühl haben, mir gehört die Welt und mir doch scheißegal. Und natürlich, ne, klischeehaft, wenn man in einer großen Gruppe unterwegs ist, wird das Problem schlimmer, weil die Leute sich dann für zu cool halten und das Gefühl haben, guck mal, ich zeige jetzt hier, ne, für mich gelten keine Regeln, ich gehe einfach rein und so. Das sind jetzt selten Einzelpersonen, die da so völlig rücksichtslos unterwegs sind. Aber doch, da gehe ich auch gegen Gruppen. Ich gehe 1-4, wenn es sein muss. Also ich pöbel einfach komplett hinterher.
Das ist
so lange,
krass, das finde ich gut.
Bis ich ja dann auch in der Lautstärke, dass alle anderen das mitbekommen. Natürlich holst du dir auch manchmal so ein bisschen, ne, von den anderen Umgebenden so leichte Zustimmung über so ein Kopfnicken ab. So ein bisschen, endlich sagt's mal einer mäßig, sodass ich vielleicht dann mich in so ein Sicherheitsgefühl wiege, so, wenn es jetzt losgeht, dann hätte ich ein bisschen Backup potenziell.
Hättest
so,
niemals
hätte ich natürlich nicht.
Hättest du nicht, nein, in Deutschland, nein, nicht. Alle gucken weg. Nicht. Und ja, sind ja da wirklich bei das Schlimmste. Ich bilde mir ein, dass ich letztens einmal diesen Effekt halt quasi passiv hatte, weil ich hatte irgendwann, als ich in Köln war, hatte ich so ein komisches Szenario, abends nach einem Parkplatz gesucht, war absolut katastrophal. Und dann, also bin ich da so lang gefahren, hab einen Parkplatz gesehen halt, also ich fahre rechts, sehe links ist ein Parkplatz frei, ja, hab dann fairerweise jetzt nicht geblinkt, aber bin offensichtlich direkt U-Turn, weil es halt ging, war eine ruhige Straße und hinter mir war halt ein Bree. So, und während ich meinen U-Turn relativ schnell gemacht habe und dann rechts geblinkt hatte, hatte er dann hinter mir scheinbar schon den Blinker links gesetzt und war so auf diesen, ja, das ist jetzt mein Parkplatz.
Ja.
Wo ich mir denke, so, Bruder, du warst hinter mir, so, wenn er jetzt auf der anderen Seite gewesen wäre und hätte den gemacht, natürlich fair, dann ist es seiner.
Ja, verstehe.
Aber so sage ich, also, ich habe nicht alles perfekt gemacht, aber jetzt keinen Grund, dass er jetzt irgendwie sagen kann, ich habe das jetzt krass geclaimed, das ist jetzt mega meiner, würde ich behaupten. So, ich dann halt in den Parkplatz eingebogen und er schon Fenster runter gestikuliert, angefangen da irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ob er beleidigt hat oder so. Und dachte mir so, okay, ich mache mir jetzt so ein bisschen Sorgen, dass er vielleicht da gleich, wenn ich weg bin, mit dem Schlüssel lang geht und mir einmal die Breitseite gibt da an meinem Leasing-Auto, was nicht ganz so chillig wäre. Und dann habe ich aber gesehen, ich steige aus, er hatte dann direkt auch einen weiteren Parkplatz gefunden, war also scheinbar nicht so schlimm, und stieg dann so aus und ist so recht offensiv so in die Richtung meines Autos gegangen. Und dann bin ich halt ausgestiegen und es war so ein relativ warmer Abend und ich hatte irgendwie nur Unterhemd an, bin dann halt aus dem Auto gesteppt und dann einfach so, ne, auf ihn hin, meinte nur so, ach, wolltest du da auch parken oder was?
als ob du es nicht wusstest.
So, und dann, weiß ich jetzt nicht, bilde ich mir jetzt ein, ist vielleicht so ein bisschen selbstglorifizierend, dass du jetzt in dem Look mit
gedacht,
so relativ schwer
tätowiert
und so, dass er dann danach auf einmal meinte so, ja, okay, gut.
Wahrscheinlich
und
ist
hat
das
dann
so.
Einfach, hat abgebrochen, hat Mission abgebrochen, dachte sich, that ain't worth it.
Also mein Gefühl, wir bräuchten für solche Situationen, vielleicht wieder auch so ein bisschen angelehnt an unsere Lebensbibel, die jetzt schon viel gefeatured wurde, so eine gesellschaftskonforme Abstimmung. Also es gibt ja letztlich gesellschaftlich etabliert, mindestens mal in Sportmannschaften, vor allem gerade in männlich geprägten Sportmannschaften, das gute alte Shotgun, ja? Wo man etabliert hat, wer das als erstes sagt oder wahlweise je nach Gruppe irgendein Zeichen macht.
Das ist aber, glaube ich, nicht mehr so ein Ding. Das war so früher so ein Ding
so?
Bei uns.
Okay, bei uns früher war es ja ein Ding.
So,
ne?
Im Auto ja klassisch eigentlich immer, ne?
Genau,
fünf
ich
Leute
claim
fahren Auto.
Den Sitz vorne, den
genau,
Beifahrersitz.
Einer claimt Beifahrer.
Genau, und da hat sich ja eigentlich in Gruppen das so etabliert, dass es dann eine konforme Handlung gibt, entweder Shotgun rufen oder weiß ich nicht, mit dem Knie auf dem Boden sein oder was weiß ich was. Und dann wird das von allen akzeptiert. Ein bisschen widerwillig, aber es wird von allen akzeptiert. Eigentlich bräuchten wir sowas ja beim Parken. Also man müsste ja sagen, weil es gibt ja immer wieder Situationen, wo unklar ist, jetzt in dem Fall würde ich auch sagen, du hast so 70% recht, zwar so zu 70% dein Parkplatz, aber es gibt ja ganz viele Situationen, wo es wirklich quasi 50-50 ist und dann so ein bisschen die Frage ist, ja gut, ne, wem steht der jetzt zu? Da müssten wir eigentlich ein Pendant zum Shotgun entwickeln. Sei es, weiß ich nicht, wer als erstes hupt und gleichzeitig Warnblinker anmacht und den Kofferraum aufmacht. Und
ich finde auch, Autos fehlen die Signale.
Ja.
Ich finde, was mich ja auch immer ultimativ abfuckt, wobei ich da relaten kann, wenn ich halt auf dieser klassischen abendlichen Parkplatzsuche bin. Gestern übrigens schönen Dank an die Stadt Düsseldorf und an Pempelfort, oh ja, den Bezirk, und an alle Studenten, die, wie gesagt, den Mini Cooper direkt von den Eltern vor die Tür gestellt bekommen, obwohl sie zweimal in der Woche Auto fahren. Gestern wieder 40 Minuten
ja, ist halt
Parkplatz
Streik,
gesucht.
Ne? Ja.
Und du musst dann ja, wenn du im Modus bist und alle parken schon so asozial, dann fährst du ja langsam.
Ja.
So, ne, dann ist 30er-Zone und du fährst aber halt eher so 15, weil du halt wirklich checken musst, okay, ich muss jetzt halt den Parkplatz finden, weil wenn ich Gefahr laufe, dass ich dran vorbeifahre und hinter mir ist einer, der snackt sich den direkt. Und ich finde, jedes Auto sollte eine Möglichkeit haben zu sagen, nicht Warnblinker, sondern eine zusätzliche Option, die sagt, ich suche einen Parkplatz.
Ja,
100% das wäre so wertvoll.
Und das hatten wir ja schon mal, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich bin ja der Meinung, jedes Auto braucht zwei Hupen. Also du brauchst eine aggressive Hupe, die da heißt, fahr doch, du Pisser.
Ja, genau, wo man weiß, man hat es falsch gemacht.
Ey Bro, kein Stress, ich wollte dir nur sagen, die Ampel ist grün. Also weißt du,
ja,
eine freundliche Hupe.
Ja, so eine nett gemeinte.
Ja, eine Informationshupe. Wir brauchen eine Aggressionshupe und eine Informationshupe, einfach nur zu sagen, ne? Ich will nur ein Signal geben, no Stress, wirklich kein Ding. Aber du brauchst ja logischerweise auch eine, die natürlich Stress signalisieren soll. Ich verstehe nicht, warum man nur eine hat. Weil du immer das Gefühl hast, ich würde gerne
links rechts.
Ich würde gerne
links rechts Hupe.
Ja, also oder eine mit einem guten Song oder mit einem anderen Sound, mit einem freundlicheren Sound oder so, keine Ahnung, weil du hast das ja häufig, dass du demjenigen eigentlich nur helfen willst quasi, aber du willst ihm auch nicht das Gefühl geben, Alter, was will der Assi hinter mir, der hupt mich, was soll das so, ne? Also lieber, weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich, früher hatten wir mal Rubrik Aufruf an Elon, das können wir aus Gründen jetzt nicht mehr machen, wir brauchen irgendwie, weiß ich nicht, lieber VW
Otto Daimler, falls er noch lebt oder so. Kümmer dich drum,
lieber
Herr
Ford, ja. Henry.
Wir haben mal wieder, wir haben die Gesellschaft gerade so viel besser gemacht,
ist
das ist
so,
crazy.
Ne? Ist so. Und wir werden sie später noch besser machen bei der großen Lebenszwiebel, denn wir haben die heute wieder dabei. Ich will die jetzt noch nicht machen, weil ich noch ein, zwei andere Themen mit dir zu besprechen habe, aber freue mich da schon riesig drauf, haben gute Fragen bekommen. Thema Nummer eins, haben wir schon off-stream bzw. off-cam kurz drüber geredet, aber möchte ich hier auch nochmal Thema werden lassen. Ich hatte ja meinen Berühmtheitsmoment am Wochenende. Also ich hatte Geburtstag. Glückwunsch an mich, hervorragend. Und B, ich bin berühmt geworden übers Wochenende, aber irgendwie dann auch nicht komplett final berühmt. Also ich bin quasi falsch berühmt geworden. Ich hatte meinen viralsten Instagram-Kommentar aller Zeiten. Ich glaube, stand jetzt ungefähr 22.000
Likes. Das ist verrückt, das ist wirklich verrückt.
Also das ist wirklich abgefahren. Hatte da schön über meinen Geburtstag so einen kleinen Kommentar, eigentlich jetzt ohne mir groß was dabei zu denken, rausgehauen. Und dann,
bei was nochmal?
Ja, bei hier Klein gegen Groß und Tommy Schmidt hier an so einem Collab-Post.
Ah, dieser Tommy Schmidt-Musiala-Moment,
ja, genau,
so, wo er das
einen,
kleine Kind verkauft hat.
Ja, so ein, weiß ich nicht, 6-7-Jährigen oder so, aus Versehen halt brutalst verkauft. Es war ein herausragend lustiger Moment, wer den noch nicht mitbekommen hat. Lohnt sich auf jeden Fall nochmal nachzugucken. Hat einen guten Gag gemacht, der, wenn der Junge 15 gewesen wäre, extrem gut gewesen wäre. Dadurch, dass er 6 war, war wirklich war hart, tat ein bisschen weh. Und das habe ich kommentiert, jetzt gar nicht mit dem Zweck irgendwie zu sagen, ich will jetzt hier irgendwas erreichen, sondern hatte einfach einen lustigen Gedanken im Kopf, dachte, komm, den haust du mal raus als Halb-Teilzeit-Comedian, die wir hier so sind. Und dann ist das Ding völlig steil gegangen. Dann ist das wirklich, innerhalb von kürzester Zeit hat es die 10.000 gecrashed. Und immer, wenn ich hier aktualisiert habe, waren wieder 100 neue und wieder 200 neue und so. Unter anderem, liebe Grüße, Finn Kliman, gefällt mein Kommentar.
Das ist so verrückt.
Also, das ist irgendwie ganz komisch
eingestiegen. Du bist jetzt einfach so mit Finn Kliman.
Ich bin wirklich,
diese Überlegung. Also was war nochmal das Originalzitat, also dein Originalkommentar, damit die Leute es einmal nachvollziehen können?
Ja, also ne, es ging um diesen Joke, den müsst ihr halt nachgucken, damit ihr das verstehen könnt. Und ich habe irgendwie, glaube ich, sinngemäß geschrieben, falls Musiala keine Zeit hat oder keine Lust hat, frag doch mal bei Culture Candela, weil es ja diesen... diesen kleinen Eklat vor ein paar Wochen gab, dass Culture Candela da gefragt wurden, ob sie bei einem 18. Geburtstag von einem jungen Fangirl eventuell Lust hätten aufzutreten und da denkbar unseriös mit umgegangen sind und so einen gemacht haben, oh, weißt du eigentlich, wer ich bin, fragst du Drake als nächstes auch noch und weißt du, was das kostet, wenn wir von A nach B kommen und so. Das fand ich irgendwie lustig als Bezug und offensichtlich fanden das ein paar andere Leute auch witzig. Naja, turns out, ich habe ja zwei Instagram-Accounts, einen, der wirklich privat ist, da lasse ich nicht mal Leute hier, Kollegen aus der Firma in der Regel folgen, sondern mache Blog wirklich alles, das ist kleinster Kreis. Und dann gibt es ja den Account, den ihr auch kennt da, Sir Arne Tegen, den ich sträflich vernachlässigt habe und nie so richtig gepflegt habe, aber der theoretisch einer ist, wo jetzt ein bisschen Reichweite jetzt auch nicht hinderlich
wäre. Würde nicht
wäre.
Schaden, nee. Auch mit wenn du es nicht krass verfolgst, wäre schon ganz nett.
Es wäre jetzt nicht dumm gewesen, einfach mal ein paar hundert neue Leute über einen Kommentar abzuholen. Ja gut, mit welchem Account habe ich den Kommentar gemacht? Liebe Grüße gehen raus an die paar hundert Follower-Anfragen, die danach kamen, die ich natürlich alle abgelehnt habe. Und dann habe ich noch überlegt, gibt's denn irgendwie einen Umweg? Ich habe dann überlegt, mit dem Sir-Account unter meinen Kommentar zu posten und zu sagen, ich bin übrigens der öffentliche Teil von diesem witzigen Kollegen.
Oh mein Gott, das wäre so scheiße gewesen.
Habe ich dann natürlich nicht gemacht. Deswegen war ich kurzzeitig berühmt, leider ja, ohne nachhaltigen Effekt. Aber es war schön, mal in diese Welt einzutauchen, wie es ist, wenn man wenn man mal kurz so einen halbwegs viralen Moment hat, ist schon wirklich, ist crazy,
ist
was da passiert.
Also du warst viraler als ich jemals, ja, auf jeden Fall.
Kurz,
weil ich
so
meine, hatte
12 Stunden, ja.
Hatte ich irgendwie mal Reels, die irgendwie 1-2 Millionen oder so hatten, aber das wäre dann trotzdem immer nur Volleyball-Bubble gewesen oder auf einmal auch irgendwelche Russen, Brasilianer, die auch in dieser Bubble sind. Ich glaube, das Einzige, was ich mal hatte, dachte ich mir auch so, was ist denn jetzt los? Da hatte ich mal dieses Reel gemacht mit, dass ich mir meine Haare blond, platinblond gefärbt habe und habe diese Vergleiche gemacht. Und das ist dann halt so ein bisschen viral gegangen und dann halt auch außerhalb dieser, weil es ja gar nichts mit Volleyball zu tun hatte. Und dann habe ich so gesehen, ich weiß gar nicht, wie die heißt, so die Tochter von diesem Ochsenknecht.
Ah, so. Nee, die Frau heißt Natascha und die Kinder heißen alle
irgendwie
Jimmy
so.
Blue.
Der hat das dann so, der hat das dann gefallen und das wirst du ja, kriegst du direkt immer angezeigt wegen blauer Haken und so. Und du warst wirklich insane viral. Also 20.000 Likes auf einen Kommentar und du musst dir überlegen, wie viele Menschen diesen Kommentar dann mindestens mal gesehen
das
haben.
Das Ding ist, Tommy Schmidt hat ja selber natürlich auch irgendwas darunter gepostet.
Der hat
ihn
ja auch gesehen dann
und
so,
Tommy
ne?
Schmidt hat nur in Anführungsstrichen 25.000 Likes auf seinen Kommentar. Felix Lobrecht hat irgendwie 35.
Hättest
auch
du blauen
kommentiert.
Haken, wäre es nur das Doppelte oder das Dreifache, sage ich.
Ich wäre kurzzeitig berühmter als Tommy Schmidt und Felix Lobrecht gewesen.
Aber wahrscheinlich dachten sich so, ach krass, das ist der, bei dem wir immer die Podcast-Segmente geklaut haben.
Höchstwahrscheinlich ist das der Gedankengang, der passiert ist. Deswegen hat er sich auch nie gemeldet bei mir. Aber gut.
Aber bist du ernsthaft? Ich meine, du nimmst es ja, wie gesagt, das Game nicht so ernst.
Nee.
Was, wie gesagt, eigentlich Quatsch ist, weil macht schon Sinn. Jetzt spätestens auch hier in diesem Podcast-Setting, weil wir werden wir auch weiter jetzt nie irgendwie einen Instagram-Account haben. Ich mache TikTok, mache ich jetzt übrigens auf. Da könnt ihr gerne supporten. Ich pack's auf jeden Fall mal in die Beschreibung. Ich werde jetzt auf jeden Fall TikTok aufmachen für Lirum Larum, damit wir da mal so ein bisschen Reichweiten-Farming machen mit so ein paar Highlight-Clips und so. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne supporten. Aber gab's so schon, also wie doll hast du dich geärgert, 0 bis 10, dass du es nicht mit deinem Kunstfigur-Account gemacht hast?
Boah, also es ging in Phasen so. Am Anfang einmal kurz, das ist ja dann gefühlt kannst du da ja zugucken. Das ist so, der Kommentar kriegt halt so diese organischen, ne, weil er ein bisschen lustiger ist, hier mal 20, 30, 40, 100, 200 und so. Dann denkst du so, ja, okay, jetzt entweder hört es jetzt auf oder es kommt dieser Take-Off-Point und es dreht halt völlig durch. Und der kam dann halt und in dem Moment dachte ich schon so, ja, Bruder, das war jetzt schon so mittelmäßig klug. So, und als ich dann halt gesehen habe, so, wer da alles, wem das alles gefällt und wie häufig und wie schnell das weiterging, so da dachte ich dann schon einmal kurz, ja gut, das war jetzt schon sehr dumm. Andersrum, was wäre passiert? Also, mein Gott, werde ich jetzt anfangen, Sir Arne Tegen groß zu promoten? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kommt irgendwann mal wieder so eine kleine Flamme, dann habe ich wieder Bock. Dann wieder nicht. Also, es ist jetzt ja auch nicht so, dass ich daraus wahnsinnig viel gemacht hätte. Aber klar, mit jeden 20 neuen Follower-Anfragen, die dann kamen, als es nur Likes waren, dachte ich so, ja, mein Gott, ist ja egal, was die liken, ne? So, aber natürlich gehen viele davon mal auf dein Profil und wenn es dann halt gesperrt ist, dann drücken sie halt alle gar nicht folgen. Haben dann trotzdem irgendwie ein paar hundert gemacht bei meinem privaten Account. Also, ich hätte wahrscheinlich. Und ich habe, glaube ich, nur so 1.800 auf dem Server. Also wahrscheinlich hätte ich 1.000 neue, hätte ich darüber wahrscheinlich irgendwie zusammenbekommen.
Natürlich, das ist ja krass, wie das funktioniert. Schon, und die Leute sehen einfach, Alter, der ist ja voll witzig, dem will ich folgen.
Das, ist, halt das ist schon sehr dumm.
Ich fordere eigentlich auch, dass du daraus mal so ein Selbstexperiment machst. Das wäre wirklich geil, weil du bist ja, muss man ja auch schon sagen, du bist ja gut da drin, bist ja auch zu Recht zum witzigsten Menschen hier in der Firma gewählt worden.
Ja.
Dass ich, wie gesagt, noch nicht mal nominiert war, ist nach wie vor ein schwerwiegender Skandal. Ich habe einen Comedy-Podcast! Verdammte Scheiße nochmal. Aber ich fände es geil, wenn du das als Experiment machst, weil du, wie gesagt, bist ja gut da drin und würdest das ja häufig schaffen. Es war ja noch nicht mal ein Banger-Witz.
Ja, und das wäre auch noch nicht mal
geplant. Du würdest es ja immer schaffen, bei Groß-Accounts, sagen wir mal immer mal so Tommy Schmidt und so weiter oder halt so Sachen, die viral gehen, da einen lustigen Kommentar drunter zu zünden.
Wahrscheinlich.
Und ich fände es geil, wenn du es mal eine Woche durchziehst. Muss nicht unbedingt zur nächsten Episode sein, aber wir suchen uns mal einen Zeitpunkt raus, wo du 7 Tage Zeit hast, wo du mindestens einmal pro Tag dir wirklich einen sehr, sehr reichweitenstarken Post raussuchst und mit deinem Sir Arne Tegen Account versuchst, einen witzigen Jokus drunter zu zünden, der Reichweite gaint.
Ja, finde ich gut.
Und dann machst du danach immer so Bericht, wer hat so wie, welcher Beitrag hat wie viele Likes bekommen und wie viele Follower du rausgezogen
hast. Finde ich sehr gut.
Das müssen wir mal machen.
Weil, also ich mache ja das gleiche theoretisch auf meinem halbwegs stillgelegten Twitter- oder X-Account.
Ja.
Und also jetzt mal, ne, Jokes aside und keine weirde Selbstüberhöhung. Ich habe da ein paar All-Time-Tweets rausgebombt. Wirklich. Also ein paar absolute All-Timer. Die haben dann so 17 Likes. Ne? Also das ist schon auch ein bisschen Perlen vor die Säue, weil mir das eigentlich Spaß macht. Von daher können wir das gerne mal machen. Witzige Side-Note. Was habe ich gestern Abend auf dem Sofa gemacht? Also wirklich bei dem totesten aller Accounts auf Instagram. Ich habe Verifizierung blauen Haken beantragt.
Wie, hast du beantragt?
Ja, kriege ich natürlich nicht. Aber man kann
aber
sich ja durch,
mit welcher Begründung?
Ja, man kann sich ja durch dieses Formular klicken und muss halt sagen, ich bin Person des öffentlichen Lebens. Und muss dann ja halt so, du musst ja irgendwie nachweisen, weiß ich nicht, Zeitungsartikel oder keine Ahnung was. Und hab dann wirklich diesen absoluten Dulli-Weg gegangen. Hab so alte, also überall, ich habe dann Sir Arne Thegen bei YouTube und bei Google eingegeben und alles, was an Ergebnissen kam, habe ich den halt als Beweis dafür, dass ich bekannt bin, rausgehauen. Unter anderem so krank im Schrank von damals auf deinem YouTube-Account oder als ich Air Badminton mit dir kommentiert habe, weil da mein Name im Titel steht und so und auf dem Twitch-VOD quasi und habe versucht, darüber jetzt Instagram zu signalisieren, Bruder, ich brauche... Ich habe blauen Haken verdient. Letzter Post auf dem Account ist, glaube ich, 4 Jahre alt. Aber ich weiß nicht, ich bin gespannt, wie sie es prüfen. Krass. Ich glaube, ich habe schlechte Karten, aber mein
aber ich versuche das dann auch mal.
Ja, mach doch, Alter, du kriegst das doch sofort.
So ein paar Zeitungsartikel hier, Bild.de, als ich zumindest als Zeitnot genannt wurde bei irgendwelchen Skandalen von dem Großen.
Außerdem heißt du Official mit Nachnamen, also wenn das nicht ausreicht, weiß ich auch nicht.
Das wäre schon clean. Ja. Und dann mal ein paar Kommentare zünden.
Also ich werde berichten. Das wird eine triste Ablehnung sein, fairerweise wahrscheinlich zu Recht. Ich versuche es jetzt halt über die Penetranz. Also ich werde einfach jedes Mal, wenn es abgelehnt ist, werde ich neu einreichen.
Diese Offensive, einfach so drauf zu scheißen und sich dann zu denken, weißt du was? Ich beantrage jetzt blauen Haken.
Naja, ich werde die so lange nerven, bis irgend so ein Sachbearbeiter da sitzt und sagt, weißt du was, ey, der geht mir so lange auf und sagt, hier, nimm.
Und dann noch so eine E-Mail schreiben mit, ja, ich habe übrigens noch so einen anderen Account und da, guck mal, ich hatte 20.000 Likes.
Screenshot schicken von... Ja. Ich bin eigentlich echt witzig. Naja, gut. Das war meine Viralitätserfahrung am Geburtstag. War schön gewesen.
Okay, und nach deinem neuen Nasenfahrrad, was ich ja wie gesagt, ich würde wirklich sagen, das ist, sehr gut.
Finde ich auch. Ja. Danke.
Also deutliches Improvement.
Ja.
Also wirklich stark.
Vielen Dank.
Hast du ja gesagt, du brauchst ein anderes Beratungsthema,
ja,
oder?
Ja, ich bin, also jetzt an alle Nicht-Video-Podcast-Schauende, tut mir leid, ihr müsst euch jetzt irgendwie, ne, müsst euch das vorstellen. Ich brauche Frisurberatung. Ich brauche einen großen Frisuren-Relaunch, weil du
dieselbe Frisur hast?
Ja, zu lange dieselbe Frisur. Ich bin auch aktuell nicht so richtig zufrieden. Also heute habe ich auch nichts gemacht, so. Heute bin ich halt so, I woke up like this, ne? Ich finde es nicht mehr so geil.
Dafür
irgendwie.
Aber stark.
Dafür ist okay, aber... Ja. Hat sich so ein bisschen auserzählt und ich habe das Gefühl, jetzt durch die neue Brille, ich habe jetzt eine Cordhose, eine etwas weitere neuerdings seit meinem Geburtstag, also gefühlt auch eine kleine Stilveränderung.
Modisch.
Ich habe das Gefühl, ich brauche einen Relaunch. Ist mal wieder Zeit. Neues Geburtsjahr, neue Brille, ich brauche einen Relaunch. Und da du die Konifere der Haarpracht bist, weiß ich nicht, die Features, die ich anbieten kann oder die man berücksichtigen muss, sind moderate Segelohren, eine relativ große Nase, wo man so ein bisschen drauf, und halt kein Hinterkopf. Also das sind die drei Baustellen, um die man drumherum arbeiten muss, die das schon einschränken. Also ich sag mal, einfach 9 mm wird bei meiner Kopfform und meinen Ohren wahrscheinlich nicht das Ziel sein. Ich bin mal wieder geneigt, wie ich alle 5 Jahre geneigt bin, mir mal richtig lange Haare wachsen zu lassen, was ich dann nie durchgehalten habe.
Mhm.
Und eigentlich natürlich auch eher ein Winterprojekt als ein Sommerprojekt ist. Ich habe alles Mögliche überlegt. Ich habe auch so diese Mohawk-Sachen überlegt, aber ich, keine Ahnung, sag mal, was kannst du mir anbieten?
Ja, das ist nicht ganz leicht, weil die Sachen, die ich dir jetzt am ehesten anbieten würde, gehen tendenziell jetzt, glaube ich, so nicht so richtig.
Ist so, ne?
Also, ich glaube jetzt Buzzcut oder so wäre jetzt auch nicht die beste Wahl tatsächlich.
Glaube ich auch nicht.
Ich finde, dass dir das tendenziell hier dieses, also das einzige Problem, was du jetzt ja so hast, man muss sich ja als 37-jähriger Mann, muss man sich ja die Frage stellen, mache ich jetzt die ganze Zeit diese Frisur, die tendenziell eigentlich so die 18- bis 25-Jährigen tragen,
ja,
diese klassische Hauptsache Haare ins Gesicht, ein bisschen wuschelig und so weiter, oder die meisten Männer tragen, die halt langsam mit Geheimratsecken Probleme bekommen und irgendwie verstecken wollen, liebe Grüße an Yannick und an Martin. Es steht dir aber gut, es ist eine tendenziell gute Frisur für dich. So, und ich glaube aber, um diesen polnischen Flachschädel zu verstecken, also Grüße auch nochmal an deine Eltern, die dich scheinbar wirklich zu lange immer auf dem Rücken haben liegen lassen.
Ich lag, glaube ich, wirklich nur auf dem Rücken früher. Ja.
Die haben dich da schön liegen lassen und haben gechillt, so, ach, dem geht's doch gut, dem Jungen, das sieht vernünftig aus, mein Gott, dann ist der Kopf halt ein bisschen deformiert. Das nehmen wir mit. Wäre eigentlich so Richtung Mullet ganz geil.
Was
so
ist
modern
das noch,
Mullet?
Ist das dieses
das ist in der Mitte? Party.
Ja, das meine ich. Okay.
Hinten Party? Mhm. Du hast aber hinten halt aktuell gar keine Party.
Ich habe null Party hinten, ja.
Das heißt, du müsstest dich jetzt eigentlich committen, du könntest jetzt so klassisch sagen, hier... Friseur, einfach immer wieder Taper Fade, einfach so ein bisschen, dass die Seiten halt vernünftig aussehen, lässt das andere wachsen, zwischendurch irgendwie oben mal wieder so einen kleinen Trim, damit dir die
nicht,
Haare halt
nicht
irgendwie
hängen,
in den Augen
ja.
hängen.
Mhm.
Und da musst du halt aber hinten halt schon jetzt nochmal 3-4 Monate investieren.
Mehr nicht?
Ja, 3, dann geht ja langsam los. Ich meine, bei mir ist ja jetzt auch so ähnlich, ich habe ja hinten aktuell auch Party,
ja,
so ein bisschen. Und da geht's ja langsam schon los. Also das würde ich dir, glaube ich, empfehlen. Also du musst ein bisschen tanken,
und vorne?
Ein bisschen investieren.
Also wie wird dann der, also
vorne
dann
ähnlich.
Seiten ein bisschen
vorne
kürzer,
ähnlich.
Also ein bisschen vorne lassen. Ein
bisschen kürzer wahrscheinlich, Seiten dann so ein kleines bisschen mehr. Ja.
Okay.
Das wäre so das Ding, glaube ich.
Wärst du bereit, mich einmal zum Friseur zu begleiten, weil du gerade wieder 4 Fachbegriffe benutzt hast, die ich noch nie gehört habe, um ihm ein Briefing zu geben?
Ich wäre sogar bereit, das
Oder du könntest
zu
auch schneiden, ne?
Ja, natürlich.
Dann lass uns das machen. Ja? Dann würde ich gerne einen Termin bei dir buchen, dann machen wir vielleicht einen Stream draus oder ein Video.
Ja.
Klingt gut. Du hast mir schon mal in einem Video damals zu allen IGFS-Zeiten die Haare geschnitten.
Damals war ich noch viel schlechter.
Ja, ja, damals warst du noch wirklich, dafür war das Ergebnis gut. Dann, ja, dann würde ich gerne einen Slot bei dir buchen, dass du mir auf dem Weg zum
Also du musst ein bisschen investieren. Das ist okay. Jetzt hier so für einfach dieses Auffrischen, das kannst du woanders machen.
Okay,
aber wenn du wirklich bereit bist, dann machen wir was draus, versprochen.
Ich. Okay, was, gute Preis?
Ja, du musst in Snacks und guten Getränken musst du mich bezahlen, dann bin ich zufrieden.
Das können wir machen. Ja. Das können wir machen.
Willst du zu deiner Verteidigung, ich hoffe, das ist okay für dich, weil mein Gott, es ist ja noch legal, liebe Grüße an Friedrich Merz, wollen wir einmal mal drüber reden, was da letztens privat bei uns beiden passiert ist? Also wir hatten letztens tatsächlich einen relativ schönen Abend zusammen, was ja auch selten ist, da haben wir auch mal drüber geredet, dass wir es irgendwie, obwohl ja ich mich Ewigkeiten danach gesehnt habe, dass Arne endlich mal irgendwie halt in meiner Nähe wohnt, zu mir zieht, wie auch immer. Und dachte mir immer so, oh mein Gott, bestes Leben, krass wird das unsere Freundschaft upgraden und wir können dann so viele Sachen machen. Und dann gut, der Alltag eines Mitte 30-jährigen berufstätigen Menschen sagt halt, Sozialleben ist quasi non-existent. Und jedes Mal, wenn man dann frei hat und natürlich noch andere verpflichten und so weiter, dann muss man sich eigentlich immer schon gut überlegen, boah, ist es mir das jetzt wert, so hart naja, wie voll. Das klingt, da diesen Effort zu gehen und zu sagen, komm, wir machen jetzt was. Weil man muss ja auch mal ganz ehrlich sein, meistens führt es dazu, dass man dann ein paar Bierchen trinken, nächsten Tag nicht ganz fit ist und so weiter. Und dann haben wir aber auch spontan, ich habe dir, glaube ich, am Nachmittag einfach so geschrieben, ey, ich habe spontan heute Abend dann tatsächlich doch mal Zeit.
Ja.
Wie sieht's bei dir aus? Wollen wir uns irgendwie connecten? So, und dann meinst du, ja, bei mir genau das Gleiche. Ich habe auch spontan heute Abend Zeit. Yo, lass machen. So, dann haben wir uns recht spontan getroffen, haben dann auch so überlegt, was machen wir? So irgendwie was zocken, aber dafür hatten wir nicht die Infrastruktur. Dann war relativ klar, ja gut, wir werden mit Sicherheit 1 bis 6 Biere trinken, so auf ganz entspannt. Aber dann unterhalten wir uns nur. So, und auf einmal klingelte bei mir so die Glocke. Was mache ich mir überhaupt Gedanken, was wir tun müssen? Ich habe ja Gras zu Hause. So, und dann war eigentlich klar, also was ich sehr, sehr unregelmäßig konsumiere, wenn es irgendwie mal passt oder ich mich danach fühle und mir denke, hey, heute Abend ist chillig, dann passiert das mal. Und dann hab ich halt mal einen gebaut. Du hattest, glaube ich, sehr, sehr lange wirklich gar nicht mehr geraucht.
Extrem lange, ja.
So, ich, wie gesagt,
also
so.
Also viele Jahre bei mir, ja.
Ja, das ist krass. Und dann habe ich einen gebaut, auch jetzt nicht total übertrieben. Und dich hat es ja so niedergeschmettert. Und das war so ein verrücktes Szenario, weil ich meine, bei mir hat es dann schon auch gekickt. Das Lustige ist auch, finde ich, also psychologisch, der eigene Effekt des Konsums wird so krass multipliziert davon, ja, ja, wenn eine andere Person dabei ist. Weil wenn ich dann irgendwie mal alleine wirklich nur aus Entspannungsgründen oder teilweise auch aus ganz ehrlich so Regenerations- und Muskelrelaktionsgründen irgendwie dann mal konsumiere, dann wirkt es ganz anders als jetzt in dem Szenario, weil bei mir war es ultra chillig und positiv, ich reagiere eh total gut auf Gras, also hatte abseits von ich bin zu voll und kiff dann muss ich halt kotzen, das ist halt immer dumm, mache ich nicht mehr, früher halt so als dummer junger Erwachsener habe ich das gemacht, war bei mir alles chillig, ich war auch total lustig und alles war super, so richtig dieser kichernde, ich fühle mich total wohl Modus und du bist neben mir einfach komplett abgeschmiert, kannst du gleich noch mal beschreiben, aber ich hatte dann so diesen Struggle mit, okay, fuck, ich muss mich jetzt so ein bisschen irgendwie auch um die Situation kümmern, ich muss monitoren, dass es dir halt irgendwie noch halbwegs gut geht, aber ich fand's auch sehr,
wie
sehr lustig.
Wie werde ich ihn los in 10 Minuten, war vor allem aber dein Thema.
Ich fand's, ja, das wurde auch Thema, wie so ein, ich muss dich jetzt irgendwie loswerden Szenario ist. Aber es war so ein Mix aus, ich habe mir Sorgen gemacht, aber gleichzeitig habe ich mich irgendwie auch drüber totgelacht, dass du komplett abgekackt bist neben mir.
Ja, ey, kann ich mich gut reinfühlen. Wäre mir, glaube ich, auch so gegangen. War eine lustige Erfahrung. Also ja, ich habe auch währenddessen habe ich, das passiert ja manchmal so, ne, dass man sich selber dann fast ein bisschen wie aus so einer Vogelperspektive sieht und das so, ne, einerseits erlebt man das gerade, was passiert, andererseits guckt man so ein bisschen von oben Vogelperspektive drauf und beobachtet das mit so einer gesunden Distanz und stellt fest, was da gerade so alles passiert. Und es war ein buntes Potpourri, würde man wahrscheinlich sagen. Und ich war ja so komplett, ich habe es auch versucht zu verbalisieren und dir zu erzählen, was gerade passiert, so weil es so total hin und her gerissen war. Also mir ging es wirklich, der einen Hälfte von mir ging es grandios, weil ich genau auch in diesem entspannten, bisschen kicherigen, total positiven, euphorischen Zustand war. Und die andere Hälfte hat einfach große körperliche Struggle bekommen, weil ich irgendwie dann, mein Magen hat irgendwie ein bisschen gekrampft.
Ja,
ich habe angefangen zu schwitzen.
Du hast dich erstmal auf den Teppich gelegt einfach.
Mich hinlegen.
Dann habe ich dir so ein Eispack geholt, um irgendwie klarzukommen, ein Glas Wasser.
Ja, das war total interessant, weil es war ja alles auch nur eine Phase von, keine Ahnung, 10 Minuten oder so. Aber mir ging es quasi gleichzeitig extrem gut und extrem schlecht. Und das war total interessant, weil ich das auch so gleichzeitig spüren konnte. Also es war so, die Gleichzeitigkeit der Extreme, es war super interessant. Weil ich irgendwie, ne, das war jetzt nicht so abwechselnd oder so, oder, ne, einem Teil von mir gut, einem Teil von mir schlecht, sondern es war so gleichzeitig. Ich habe das so gleichzeitig empfunden, dass ich so richtig gemerkt habe, ein Teil von mir will gerade einfach nur sich zurücklehnen, das genießen und lachen. Und dem anderen Teil, dem geht's halt einfach richtig bodenlos. Der hat, merkt gerade irgendwie gefühlt jedes Organ in seinem Körper, was einmal so ein bisschen, weiß ich nicht, neu durchflutet wird. Und ne, dann irgendwie mit Kribbel in den Fingern und allem, was da so zugehört. Dann hast du dich, erst hast du dich, oder du hast mich parallel, hast du dich sendet um mich gekümmert. Hast mir ein Glas Wasser angeboten.
Ich habe so das Mindestmaß hab ich genau. gemacht. Also ich konnte Glas dir keinen Wasser, Vorwurf machen.
Hast mir ein Kühlpad gegeben. Hast mich parallel ausgelacht und hast dir Gedanken gemacht, wie du mich jetzt los willst.
Du hast mich einfach gefragt, wie ich die Situation lösen würde. Und dann habe ich halt so überlegt und dann fairer Punkt. Mein Fehler war, nicht drüber nachzudenken, dass ich einfach sagen könnte, hey, wenn es dir super schlecht geht, leg dich ins Bett, leg dich hin. Und wenn du pennst und einpennst und du pennst hier, ist ja kein Stress.
Ja, du hast vier
Diese
Szenarien.
Diese Option habe ich halt
vier Szenarien
ausgelassen.
Hast du in den Raum gestellt und alle waren darauf fokussiert, Transportmittel zu finden, um mich loszuwerden. Kein einziges war irgendwie darauf bezogen, so, ja, dann soll er jetzt hier pennen, kann er, will er ein bisschen schlafen oder so, sondern es war, bestelle ich ihm Uber, lasse ich ihn gehen, miete ich uns einen Bolt oder klemme ich ihn vorne auf dem Fahrrad und fahre ihn nach Hause.
Einkaufswagen war, glaube ich, auch ein Szenario, dass ich mir beim Rewe so einen Einkaufswagen hole und dich dann irgendwie so da 2 Kilometer weiterschiebe. Ich habe aber eigentlich auch nur, ich war verantwortungsvoll, also ich war irresponsibly responsible, weil ich eigentlich nur über meine Verantwortung gegenüber deiner Freundin nachgedacht habe und ich dann halt so dieses, ich war in so diesem Modus, ich konnte nicht mehr richtig kommunizieren. So, ich konnte so WhatsApp-Nachrichten nicht mehr richtig beantworten und es war so richtig anstrengend, so dieses Fuck, ich muss jetzt eigentlich noch eine Nachricht verfassen, weil ich muss mich auch irgendwie nochmal kurz melden und das habe ich nicht mehr geschissen bekommen. Und deswegen wusste ich auch da schon so, es ist jetzt keine Option mehr für mich, in einen Austausch mit Leonie zu gehen und ihr irgendwie zu erklären, ihr erstmal Sorgen zu machen und ihr zu erklären, dass du gerade voll abgeschmiert bist und ich jetzt das aber irgendwie löse. Deswegen war eigentlich ich nur in dem Szenario, wie kriege ich es für dich bestmöglich hin, dass du keinen Stress zu Hause hast. Und
aber
ich aber
du
dafür
auch
Sorge,
gut aus der Nummer kommst.
Ja,
oder?
Irgendwie schon.
Nicht so dieses Jahr, okay, jetzt ist er einmal wieder bei Dirk und kommt jetzt hier völlig zerlegt bei mir zu Hause.
Ja, stimmt,
an.
Stimmt.
Da wolltest du schon auch ein bisschen raus aus der Nummer. Es klingt jetzt auch alles viel dramatischer, als es war. Ne? Ich hatte 10 Minuten,
ja,
kurz mal ein bisschen,
völlig fein.
Alles ein bisschen durcheinander
war. Wir haben noch einmal nachgelegt und dann war super. Und dann haben wir gekichert wie die Großen. Das war wirklich wie so 2 18-Jährige. Ich hatte nächsten Tag auch so leichten Muskelkater unter dem Kiefer.
Ja,
wirklich vom Lachen, weil das werden wir jetzt nicht nochmal ausführlich machen. Aber wir hatten wirklich die beste Zeit. Grüße nochmal an alle alten IGVS-Hörer. Es tut uns leid, aber es war tragisch komisch. Wir haben einen massiven Trip down Memory Lane genommen und haben nochmal alles durchanalysiert, die Phasen unseres damaligen Basketball-Podcasts, wann war der erste Bruch, wo die erste lange Pause kam, wann war so die Patreon-Phase, die vielleicht auch nicht optimal lief und es war so lustig immer zu gucken, so, ey, da waren wir wieder voll drin, 5 Episoden in Folge und dann so, fuck, nächste Episode 2,5 Monate später und wir haben uns totgelacht, es war wirklich geil.
Ich fand das total herrlich, also weil man ja vor allem auch wieder mal so an Punkte kommt und so Erinnerungen, die man gar nicht mehr hatte und so die lustigen
alte
alten
Episoden
Folgentitel.
Gehört,
ja, ja, genau.
Teilweise wieder mitgequizt bei unseren eigenen Quiz-Rubriken von früher, von so vor 8 NBA-Saisons oder so,
das
war herrlich.
Das fand ich krass, weil wir haben dann ja kurz so uns ein kleines eigenes Quiz gebaut und so ein bisschen, ne, kriegen wir unsere alten Rubriken noch vom Namen her zusammen. Und so, ne, immer abwechseln, bis einer keine mehr weiß. Und das war ja erschütternd. Also, es war einerseits erschütternd, andererseits beeindruckend, wie unfassbar viele wir hatten. Uns sind, glaube ich, so 8 oder so eingefallen. Und gefühlt hatten wir so 16
ja, also
oder so.
15 Rubriken, alles vor seiner Zeit. Also wirklich, das war stark. Von daher, wir werden noch ein paar reaktivieren. Also,
das wollte ich gerade sagen,
ich glaube, nächste Episode, wir suchen uns mal eine aus. Dann muss man natürlich alles so ein bisschen ummodeln. Aber ich glaube, das meiste kriegt man auch jetzt auf unsere neuen Rubriken hier im Podcast ganz gut gebastelt. Das werden wir mal wieder machen, das war eine gute Zeit, ey.
Ja, voll, Mann. Also da freue ich mich auch, die Dinger mal wieder zu recyceln und auf die Off-Topic-Themen zu übertragen. Aber es war wirklich grandios, durch diesen Feed einfach mal durchzuscrollen und dann hast du nur noch so Daten vorgelesen. Was war da denn? Warum waren wir da ein halbes Jahr weg? Du so, hä, wir sind doch wieder da. Das 7. Comeback. Und dann wirklich so 8 Wochen lang, einmal pro Woche und dann auch immer die Titel dazu, Episodentitel.
Wir sind wieder
da. Und dann irgendwie 6 Folgen in 6 Wochen und dann wieder so 9 Monate Pause. Dann wieder 2 Folgen nacheinander.
Das
Titel,
große Comeback.
Wir sind wieder da.
Oh Mann, ey. Das ist wirklich tief in die Wunde von einigen. Einige checken gar nicht, was los ist, aber gut, so ist es. Aber da würde ich doch sagen,
das Gute ist, wir sind jetzt wieder da.
Wir sind auf jeden Fall wieder da. Wie gesagt, nächste Woche gibt es auch direkt wieder eine Episode. Das Ganze wird jetzt wie gesagt, ein bisschen regelmäßiger sein. Wir sind ja jetzt offiziell auf Spontan Podcast.
So ist es.
Von daher, wir haben eine Verpflichtung. Und wenn wir schon bei großen Rubriken sind, würde ich doch sagen, wir kommen zu unserer absoluten Lieblingsrubrik, zu auch tatsächlich irgendwie unser einzigen hier bisher bei Lirum Larum, aber daran arbeiten wir auf jeden Fall. Wir arbeiten auch weiterhin daran, dass, wobei, es gibt diesen André Schiedler oder so heißt das, wenn du so YouTube verfolgst und dann hier diese Drama-News-Content-Creator nimmst, so Alpha Kevin und Co., da ist irgend so ein Typ, der hat einen großartigen Scam mit seiner Freundin, Frau durchgezogen, weil die irgendwie so Ende 2022 haben die groß released, hier kommt unser Buch, Ihr könnt euch das Ganze vor Weihnachten holen mit Vorbestellung. Und es ist jetzt 2025 und der Bray hat immer noch das Buch nicht rausgebracht. Und ey, flüchtet sich da in die schlimmsten Ausreden und so weiter. Die Kohle niemals wieder angekommen bei den Leuten, hat die heftig abgescammt. Deswegen will ich nicht zu viel versprechen.
Unser großes
Traum. Aber der große Traum ist natürlich weiterhin, dass die Lebensbibel irgendwann da unterm Weihnachtsbaum bei euren Freunden, Liebsten und Familie liegen kann. Und dann kommen wir doch zum neuen Intro und dann werden wir mal ein paar große Fragen von euch beantworten.
Ich freue mich richtig drauf.
Und ein paar neue Lebensweisheiten und einfach Ratgeber für euer Leben aufstellen.
So ist es.
Sie flunkern doch.
Ach, ich flunkere.
Die Lebensbibel.
Gefällt mir sehr
das
gut.
Das war's schon.
Kurz auf den Punkt, ja. Aber finde ich sehr, sehr
das
gut.
Das war's schon.
Aber wir sind ja auch damals, als wir jetzt die alten Rubriken durchgegangen sind, haben wir auch die ganzen Intros nochmal gehört. Und du hast gesagt, du würdest die meisten davon würdest du heute noch genauso bauen.
Ja, irgendeine random Explosion, ja. Ein paar dumme Memes rein, kontextlos und dann zünden.
Sehr gut. Also die Lebensbibel. Ich habe heute ein paar Fragen mitgebracht. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, erkläre ich es euch einmal kurz. Wie der Name schon sagt, es wird eine Bibel werden. Also der Ratgeber für die großen Fragen des alltäglichen Lebens in diesem Fall. Die Grundfragen, die ihr alle, euch alle schon regelmäßig mal gestellt habt, die im Freundeskreis, im Familienkreis immer wieder diskutiert werden, für die es vermeintlich keine finale, allgemeingültige Antwort gibt. Wie viele, ne, das Paradebeispiel ist immer, keine Ahnung, wie viele Pfännchen Raclette pro Person muss man beim Raclette machen einplanen, wo der eine sagt
wie viele
zwei.
Soßen darf man im Kühlschrank haben, bevor es affig wird.
Genau, wie oft darf man heiraten, bevor es affig wird und bevor es albern wird und all solche Geschichten. Also die großen Fragen, für die es jetzt hier an dieser Stelle eine endgültige und allgemein verbindliche Antwort gibt, die wir euch immer wieder geben, mal auf halb humoristische, mal auf sehr ernsthafte Art und Weise. Haben wir heute wieder 5, 6 Fragen, habe ich glaube ich dabei. Eine kommt von mir selber und ein paar aus unserer Community, die wir heute mal mit euch
Shoutouts,
beziehungsweise
scheinbar
für
4 bis 5 Menschen es geschafft haben, tatsächlich eine qualitativ in Ordnung Frage abzuliefern, dass wir es reingenommen haben.
Ja, war auch ganz viel Trash dabei.
Zu rechnen.
Ganz viel Trash dabei, ja. Aber so ist es. Ich möchte mal die Benchmark setzen, indem ich mit meiner eigenen Frage anfange, die ich dir stellen möchte, die ich mir nämlich auch letztens wieder gestellt habe. Szenario. Jeder kennt es, glaube ich, jedem schon mal passiert. Lebensmittel ausleihen bei Nachbarn. Ja, passiert ja häufiger, du bist, was weiß ich, an einem Sonntag zu Hause, dir jetzt wahrscheinlich seltener das Szenario, aber du willst dringend einen Kuchen backen. Und dir fällt ein, keine Ahnung, du hast keine Eier mehr zu Hause, du brauchst aber 2 Eier. Oder du hast kein Mehl mehr, du musst dir mal Mehl vom Nachbarn leihen. Ich will von dir im Prinzip wissen zweierlei Fragen. A, also wir alle machen das, ist klar, so. Und mir geht es um das Thema Return bzw. Rückgabe. Mm. Ich möchte von dir wissen, ab welchem Preis, falls es einen gibt, beziehungsweise ab welcher Menge eines Produktes bringt man im Nachgang einen Ersatz zurück. Also in dem Szenario, wo ich rübergehe und sage, boah, ich bin hier gerade am Backen, ich habe festgestellt, ich habe kein Backpulver mehr, habt ihr vielleicht ein kleines Tütchen für mich? Fair enough, da sind wir uns, glaube ich, einig, das wird man nicht zurückbringen. Man muss jetzt nicht ein 20 Cent, 10 Gramm Tütchen Backpulver zurückbringen, von dem jeder normale Haushalt 70 halbvergammelte Dinger irgendwo in der Schublade liegen hat. Aber ich möchte von dir wissen, wonach würdest du das clustern? Ist der Preis entscheidend? Ist also der Gegenwert sozusagen, ist die Menge entscheidend? Oder würdest du, sagst du, das ist allgemeine Konvention, niemals. Selbst wenn du dir jetzt 3 Liter Milch leihst, würdest du die nie zurückbringen oder doch?
Ich frage mich erstmal, also das Problem ist, ich muss das jetzt sehr theoretisch beantworten, weil in der Praxis würde das bei mir nie passieren.
Du würdest dann einfach nicht backen, nicht essen, verhungern?
Ich mache das nicht. Ja, okay. Ich vermeide Interaktion mit meinen Nachbarn. Ich hatte letztens übrigens, Side Story, hatte ich die erste Interaktion mit meinem Nachbarn rechts, weil das ist so ein älterer Rentner. Und der hatte so ein bisschen Probleme, ich war auf dem Weg nach unten, komme aus der Tür raus, sehe schon so andere Personen im Treppenhaus. Also da wohnen echt nette Menschen, von daher ist es auch nicht so schlimm, ich hatte auch schon ein paar nette Interaktionen, aber der Typ hat dann wirklich auch sehr lange gebraucht, so die Treppe, hat offensichtlich so ein bisschen gestruggelt und hatte auch eine Tüte in der Hand. Und dann habe ich halt so den Human Decency Move gemacht und habe ihn gefragt, alles in Ordnung, soll ich ihnen helfen?
Soll ich kurz mit hochtragen, ja.
Soll ich ihnen helfen, die Sachen hochzutragen? Und dann er so, nee, alles in Ordnung, dauert halt ein bisschen länger. Ich dann so gewartet, stehen geblieben, hab gewartet, ob bei ihm alles okay ist, weil ich wusste, das ist der von rechts. Ich warte mal, dass er zur Tür vernünftig reinkommt. Und dann fing er halt an und nur weil ich diese Interaktion gesucht habe, habe ich dann direkt wieder die Keule bekommen und wurde in folgende Situation reingebracht, weil als er dann oben war, meinte so, ja, dauert inzwischen alles ein bisschen länger bei mir. Und ich dann so, oh, ja, okay. Und dann meinte ich so, ja, ganz ehrlich, kenne ich auch manchmal, meinte ich dann. Habe einfach nur so, komm, ich mach mal einen lockeren Spruch, um die Situation aufzulockern. Klar. Er guckt mich an und dann so, ja, ist scheiße, Blutkrebs.
Ach nee. Fuck.
Und hat dann wirklich da seine Story erzählt und ich dann so, ach du Kacke. Und dann so voll in diesem, oh ja, das ist aber schlimm und aber ganz ehrlich, sie halten sich super und das sieht doch noch in Ordnung
schwer
aus.
Schwer damit umzugehen, ja.
Und dann bin ich in die Situation gekommen. Deswegen vermeide ich meistens diese Aktion. Ich frage mich jetzt, welches Lebensmittel könnte man ausleihen? Weil ich bin eigentlich nah dran an zu sagen, nie.
Okay.
Weil da reden wir von, du hast dir wirklich fest vorgenommen, du hast diese frischen Brokkolischoten, du hast das Gemüse, du hast die Beilagen, du hast dir gerade die Ofenkartoffeln, hast du dir schon vorbereitet, mit Rosmarin, mit einem Trüffelöl obendrauf, hast den Backofen an und der letzte Step, du bist eigentlich schon committed und der letzte Step wäre so, okay, fuck, ich müsste jetzt in den letzten 20 Minuten, müsste ich mein Steak in die Pfanne machen und das dann irgendwie scharf anbraten und dann bin ich set. Und dann guckst du in den Kühlschrank und merkst so, fuck, ich habe kein Steak.
Okay, so, aber du willst doch nicht
und dann,
Steak reingehen.
Aber das wäre jetzt so das Szenario, weißt du?
Hallo.
Und
ich
haben Sie vor, für mich ein Ribeye? Haben Sie für mich ein Filetsteak, 220 Gramm aus dem Nacken?
Du klopfst bei deinen Nachbarn, die dich sonst nur kennen, weil dein Hund relativ laut ist und du immer so grimmig im Treppenhaus guckst und fragst, habt ihr zufällig 350 Gramm Kobe-Rind? Gerne aus Argentinien.
Habt ihr Wagyu am Start?
Ja so. Gut, also ich sag mal so, um nicht in völlig theoretische Szenarien abzudriften, würde ich es dir versuchen, auf Grundnahrungsmittel einzugrenzen. Also, der Klassiker wären jetzt ja Eier. So, ne? Keine Ahnung, du backst irgendwas und stellst fest, fuck, der Teig ist fast fertig, ich brauche noch 1 bis 2 Eier. Ich dachte, ich habe welche, hab keine mehr, geh zum Nachbarn rüber. Kann ich mir ein Ei ausleihen? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ein Ei würde man wahrscheinlich nicht zurückbringen.
Ja.
Gibt es eine Grenze, ab der du sagen würdest, okay, Bruder, ey, du hast dir jetzt 6 Eier geliehen, weil du anscheinend einen Riesenkuchen machen wolltest. Da fände ich es irgendwie schon cool, wenn du mir einen Tag danach einfach so ein Sixpack Eier wieder einfach zurückbringen würdest. Oder würdest du auch da sagen, fair enough, wer es ausleiht, hat Pech gehabt?
Ich sage, man hat in dem Szenario, also wenn wir jetzt in dem Szenario sind, wir reden wirklich nur von so Grundnahrungsmitteln, wir reden von den Klassikern Mehl oder irgendwas,
Milch,
was,
Eier,
halt so mal, was halt so mal fehlt, dann würde ich sagen, man hat in keinem Szenario die Verantwortung zu retournieren und sich zu revanchieren, aber es gibt so gewisse Sachen, sagen wir mal, wenn du es das zweite oder dritte Mal machst, spätestens ab dem dritten Mal, dass du halt wirklich mal wieder hingehst und sagst, ey, tut mir echt leid, ich hab schon wieder keine Eier da, habt ihr vielleicht noch was? So ab dem Zeitpunkt hast du die Verpflichtung zu sagen, du klopfst dann einfach einmal, bringst dann schön, also ne, auch die beste Klasse.
Bringst du dann die aufsummierte Gesamtmenge zurück?
Nein, du bringst dann eine gesamte Packung Eier und sagst so, hier übrigens, vielen Dank nochmal, einmal
revanchieren. Wir sehen uns in 2 Wochen, wenn ich wieder keine Eier mehr habe.
Was low-key ein bisschen scheiße ist, weil wenn die Personen halt gar nicht so viele Eier konsumieren, haben sie auf einmal eine ganze Schachtel Eier und haben sie diese Verantwortung, was mache ich jetzt damit? Ja. Aber das würde ich sagen, und dann in so einem Szenario, wenn man, keine Ahnung, du willst ein Bananenbrot backen, und stellst du fest, scheiße, ich habe gar keine Bananen da. So, ne? Dumm.
Merkt man das nicht relativ früh im Prozess des Bananenbrotbackens?
Sollte man, aber lass mich in meinem fiktiven Szenario. Und dann sagst du so, hey, die Nachbarn sind doch nett drüben. Ich habe jetzt wirklich mega Bock auf das Bananenbrot. Es ist Sonntag, ich krieg nirgendwo welche. Ich frag einfach mal nach, weil Bananen, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Bananen da hat, ist ja
relativ
groß.
Hoch, ja.
Dann würde ich auch so sagen, dass man, wenn man wirklich nett sein will, und man hat auch so ein Incentive, die Beziehung ein bisschen zu verbessern mit seinen Nachbarn, machst du dann mal so den nice Move und stellst dir in so ein kleines Obstsammelsorium, so einen kleinen Obstkorb
Frage,
oder so bringst du.
Beziehungsweise These. Ist es nicht eigentlich in dem Szenario die absolute Krone, wenn du ihnen dann ein Stück Bananenkuchen zurückbringst?
Oh,
oder ein Teller Curry? Oder, also weißt du, wenn du dir jetzt Sahne für dein Curry geliehen hast, dann gib ihm doch eine Schale Curry und sag vielen Dank. Hier übrigens das Ergebnis.
Das ist es eigentlich.
Das müsste es eigentlich sein, ne? Man gibt das fertige Produkt zurück.
Ja. Ja,
das ist doch die Antwort, oder?
Du hast recht. Das ist der perfekte Weg.
Okay.
Das ist der perfekte Weg. Und wenn wir bei Verpflichtungen sind, hätte ich es jetzt so ungefähr aufgestellt. Ich glaube, das könnte man formulieren. Ich weiß nicht, ob du noch Zusätze hast oder das irgendwie ein bisschen konkretisieren willst. Aber dann, dann ist das der Weg.
Okay, dann würde ich das in der Lebensbibel dann in der finalen Antwort noch ein bisschen ausschmücken, vielleicht mit ein paar Szenarien. Ob es da noch Ausnahmen gibt, das haben wir uns ja auch immer noch vorbehalten, dass es da noch ein bisschen mehr Erklärung zu gibt in dem fertigen Werk. Dann finde ich gut, finde ich sehr gut. Also gerade die Idee, dann das finale Produkt zurückzugeben, das holt mich ab. Das resoniert bei mir. Insofern, auch wenn das Ding noch nicht draußen ausgedruckt ist, wenn ihr euch denn das nächste Mal bei den Nachbarn was leiht, es ist gültig ab sofort. Alles, was sie sagen, ist gültig ab, nicht erst mit Veröffentlichung, sondern gültig mit sofortiger Wirkung.
Das stimmt. Und da müsste man eigentlich auch noch über das Reverse-Szenario nachdenken, wenn jetzt auf einmal der Bree kommt und fragt dich wirklich nach dem Wagyu-Steak und was machst du denn, wenn du eins hast?
Ja, das
was machst du,
nicht,
wenn du eins hast? Und ab welchem Punkt geht es los? Auch so dieses, jemand will 2 Eier haben. Du denkst so, ja, habe ich, aber ich habe halt noch 4 Und ich wollte morgen früh eigentlich wirklich schon gerne Rührei essen.
Ja,
so.
Bist du dann
so nett zu sagen, ach, weißt du was, ich kann morgen früh mir auch einfach die Mühe machen und dann kurz nochmal vorher einen Penny sneaken und mir neue Eier holen? Gibst du dann noch ab?
Es ist natürlich alles situativ, auch am Verhältnis zu deinen Nachbarn und so, aber ich würde sagen, Benchmark im Normalfall, du gibst maximal 50% deines Bestands ab. Also wenn du 4 Eier hast und jemand möchte sich 3 leihen, dann sagst du, sorry, ich kann dir nur 2 geben. Wegen Lebenszwiebel. So, da müssen wir irgendwann hinkommen, dass das Ding so verbreitet ist, dass dann unter den Nachbarn, ach so, ja klar, ja logisch, 50%.
Na klar.
Verstehe ich, dann nehme ich 273 Gramm Mehl, weil mehr stehen mir aktuell nicht zu. Irgendwie so ein Ding, glaube ich. Mhm. Sehr gut. Hast du zur Zufriedenheit beantwortet. Nächste Frage ist ein bisschen simpler, fand ich aber auch schön. Die kam vom Michael, wenn ich das richtig notiert habe hier. Geht, glaube ich, auch so ein bisschen bei dir an die richtige Adresse, weil du jemand bist, der gerne in der Öffentlichkeit Fäkalien verteilt, wie du ja in der letzten Episode erzählt hast.
Meinst du das mit dem Einscheißen letztens? Ja,
nee, ich meine, dass du letztens in der Öffentlichkeit gekackt hast. Deswegen ist die Frage bei dir, glaube ich, richtig aufgehoben. Denn
war
sie
Notfall.
Sie ist denkbar simpel. Szenario ist jetzt ein bisschen weit weg, jahreszeitbedingt, beim in den Schnee pissen. Was für uns Männer ja ein regelmäßiger Akt der Freude ist, ehrlicherweise
ja,
für die meisten.
Spaß.
Möchte er sehr banal wissen, aber ich finde völlig zu Recht. 3 Optionen. Große Fläche, tiefes Loch oder konkretes Muster? Also was macht man, wenn man in den Schnee pisst? Versucht man den Damage-Output gering zu halten und ein konzentriertes Loch zu produzieren? Geht man auf Fläche, was ich jetzt irgendwie komisch finde als Vorschlag, aber hat er mir so mitgegeben? Oder hat man den künstlerischen Anspruch und sagt,
machst du denn mit Fläche? Machst
versuche,
du so zickzack ja, und versuchst ein Quadrat zu malen oder was?
Ja, oder keine Ahnung, versucht man Haus des Nikolaus zu machen, was auch immer. Also ist es Muster, ist es tiefes Loch, ist es Schadensminimierung oder künstlerische Freiheit?
In einem Szenario, dass man Spaß damit haben möchte, weil eigentlich reden wir davon, so dieses, du bist schon wieder self-conscious und willst so vermeiden, dass jetzt da jemand hinguckt und sich denkt, so, das ist jetzt schon asozial jetzt von der Person. Also ich sage, wenn es lustig ist, dann geht man eigentlich, also auf Fläche gehen finde ich vollkommen verrückt.
Finde ich auch sehr wild.
Finde ich vollkommen verrückt. Also Sachen, die man natürlich mal machen kann, also Haus des Nikolaus, super, mal einen Namen irgendwie versuchen, weil das ist ja, eigentlich ist es ja dann auch immer eine Challenge. Und man denkt sich so, boah, schaffe ich das jetzt wirklich, das zu komplettieren?
Mhm.
Das ist ja nicht das Ding. Bei dir schwerer, halt aufgrund von Basissituationen, das ist einfach so, Wissenschaft, Biologie. Aber ich würde eigentlich sagen, Muster und teilweise Schriftzüge sind die Wave.
Okay,
ja.
Okay, finde ich gut. Schriftzüge kann ich mir auch gut vorstellen. Man kann auch so einen Gruß hinterlassen. Also je nachdem, wie doll man muss, so, keine Ahnung, ich grüße Sebastian aus der 5C. Klammer auf, war eine gute Zeit damals.
Ja gut, oder du gehst halt auf die Metaebene, malst halt natürlich klassisch wie damals in der Schule, malst mit deinem Penis einen kleinen Penis, dann noch ein paar Tropfen im Sinne von, da hat gerade jemand hingepinkelt.
Ja, logisch.
Ist natürlich auch ein sehr schönes Statement.
Okay, finde ich gut. Ich glaube, damit kann er mich ja erleben. Ich wünsche viel Freude beim nächsten Kunstprojekt da draußen. Nächste Frage finde ich auch bei dir sehr richtig aufgehoben. Kommt von Joshua, glaube ich. Fand ich sehr interessant, weil auch kann, glaube ich, jeder mit relaten und ist jedem schon mal irgendwie passiert. Die Frage, ab welchem Sprachniveau darf man in einer Fremdsprache in einem fremden Land in ein Hotel einchecken oder wahlweise auch im Restaurant bestellen? Also jeder kennt ja das Szenario, so man spricht halt so, weiß ich nicht, Basis Spanisch oder so. Und dann gibt es ja genau diese, ne, sozusagen die Benchmark zwischen irgendwie der Respekt vor der Kultur und dem anderen Land gebietet ist, dass man versucht, sich darauf einzulassen und auch die Sprache zu sprechen. Jetzt im Restaurant würde ich sagen, ist die Grenze wahrscheinlich nochmal ein bisschen in meiner Welt eine andere als jetzt im Hotel oder so. Wo man dann sagt, okay, ich versuch's, ey. Das, irgendwie finde ich das respektvoll, dass ich mich auf eure Kultur einlasse und eure Sprache versuche zu sprechen. Gibt es ein Mindestsprachniveau, ab dem man das machen soll? Und gibt es ein Niveau, ab dem man es machen muss? Also, ne, wenn man jetzt sehr gut spricht, wenn man, weiß ich, ich kenne diese Stufen nicht, C2 spricht oder meinetwegen B2.
Das Maximum,
ja, C2 ist Maximum,
ist
genau.
Ja.
Da ist, glaube ich, klar. Aber wenn man jetzt so ein Basis-Schulspanisch spricht, checkt man dann in Spanien im Hotel auf Spanisch ein oder sagt man, ey, wir wissen alle, dass ich ein Allmann bin, man hört es, man sieht es, lass uns Englisch gehen und ich würde gerne in mein Zimmer. Oder
das Schlimme ist, dass ich schon so cringe in diesem Szenario, weil diese Vorstellung ist auch so ein Dad-Move, dann so durchzuziehen, jeder findet es höchstgradig peinlich.
Ja,
oder halt auch einfach in so einer Freundesgruppe, wenn dann der eine oder dann macht halt Jacqueline macht wieder diesen, weil sie halt jetzt natürlich ein halbes Jahr Work and Travel in Australien gemacht hat und jetzt auf Englisch träumt und dann nur noch so bestellen muss. Das ist halt das Szenario. Ich sage, als Höflichkeitsform einfach nur zu sagen, ich begrüße die Person in der Landessprache und sage Danke in der Landessprache, finde ich, kannst du immer machen.
Okay.
Wirklich ab A1. Also quasi keine Sprachkenntnisse.
Hola, nur, ich heiße Dirk, ich habe hier ein Zimmer.
Ja, genau.
Gracias.
Also dann gehst du halt, also optimalerweise gehst du auf eine Sprache, wo du noch die Hoffnung hast, die auch funktioniert, und gehst dann in Spanien, vielleicht jetzt auch in dem tiefsten Spanien, gehst du dann auf Englisch und nicht auf Deutsch, wobei in Spanien sind die Wahrscheinlichkeiten, dass Englisch funktioniert, auch relativ gering. Aber dann machst du so diesen Switch. Du machst halt wirklich dann Hola, sagst meinetwegen noch Ketal und danach switchst du auf Englisch und signalisierst ganz klar, das gibt hier nichts. Bitte keine Rückfragen, das wird nur unangenehm. So, dann machst du den und dann würde ich sagen, geht es so ab, boah, ich find's wirklich, ich find's sehr, sehr affig. Selbst so B2, da sind wir ja schon bei, man kann sich wirklich sehr gut verständigen, man kommt absolut klar, aber man hat noch gewisse Probleme und sagen wir mal so, ein gewisser Dialekt oder ein gewisser Akzent, ja, der führt dich eigentlich schon die Einbahnstraße und das wird auch nichts mehr. Da wird es eigentlich auch schon eng. Also ich bin wirklich bei sehr, sehr guten Sprachkenntnissen, dass du es eigentlich durchziehen kannst.
Also C1 eigentlich
C1
schon.
Aufwärts, dass du es machen kannst. Ansonsten wird es unangenehm oder affig.
Okay, also man muss nicht verhandlungssicher sein. Das wäre dann, glaube ich, C2, dass man irgendwie, weiß ich nicht, Mehrwertsteuer auf Spanisch weiß, wie es heißt und so. Aber C1, sagst du, sollte es sein, vorher einfach den Easy Way gehen und auf Englisch.
Na, es ist ja auch sozial so eine komische Situation, weil... Also was willst du damit erreichen? Ist es einfach nur der Flex? Willst du wirklich den Respekt irgendwie gegenüberbringen? Weil spätestens, wenn du in einer Gruppierung bist, in der halt die Personen, die mit dir da sind, nicht die Sprache können, ist es ja schon wieder scheiße.
Ja, voll.
Weil dann legst du so krass vor, dann ist die andere Person dann, machst du dann so diesen Boss-Move und bestellst für alle.
Ja,
weird.
Das ist ja super weird.
So, wenn
Niemals.
Du dann mit deinem C2-Spanisch kommst
Niemals.
Und auf einmal geht dann halt die Kellnerin, geht dann halt so zu mir und dann bin ich da so am Start und denk mir so, okay, gut, ich versuch's dann mal auf Deutsch. Also das ist ja auch kacke.
Okay, dann sind wir wieder bei so einer, in der Lebensbibel dann einer sehr langen Antwort, dass,
die wird sehr lang,
dass
die Antwort.
Es auch davon abhängt, ob deine Peer Group mindestens, weiß ich nicht, B1 kann, weil ansonsten lass es einfach und bitte sei niemals derjenige, der für alle bestellt.
Kacke.
Das wirklich niemals. Kacke. So wirklich dieses, die anderen, die können das nicht so, deswegen, hier, der möchte auch ein Rumpsteak mit Pommes. So, und eine kleine Cola. Danke, ja, La Quenta. Tschüss. Okay, fair. Finde ich gut. Hast du gut beantwortet. Okay, nächste Frage kommt von Leonie tatsächlich. Aus Gründen, aus vielen Gründen. Ist gar nicht so super deep, kannst du schnell beantworten. Es wird eine Zahl von dir gefragt, aber aus guten Gründen ist diese Frage sehr präsent bei uns aktuell zu Hause. Wie viele Scheiben Toast darf man an einem Tag essen, bevor es bedenklich wird?
Boah, also ich habe da krasse Erfahrung. Also ich bin ein Toast-Cornichon, ich liebe Toast. Und ich sage auch ehrlich, wenn ich Toast konsumiere, das ist bei mir genau das gleiche mit Nudeln. Bei Brot und Brötchen unterscheide ich ein bisschen, weil ich finde, so ein gutes, ehrliches Körnerbrot oder mal was mit Dinkel und so, das schmeckt dann halt auch mal gut. Ne? Mhm. Aber ansonsten, ich bin ein Weißmehl-Fan und bin absolut, ich verachte auch fast Leute, die sagen, ja, wenn ich Toast kaufe, dann muss es schon der Vollkorn sein.
Ja, verstehe.
Erstmal Newsflash, die meisten Vollkorn-Toasts sind mindestens genauso räudig wie alles andere, weil geht mal auch bei Rewe in diese frische Bäckeraktion und dann nehmt ihr euch meinetwegen das Vollkornbrötchen, da ist auch 90% Weißmehl drin, die Eiernacken. So, und der Rest ist ein bisschen zur Färbung eingearbeitet und ein paar Körner obendrauf. Deswegen ist es bei mir wirklich dieser richtige American Sandwich, Big Toast, diese Packung, will ich dann auch wirklich haben. Und ich sag ganz ehrlich, da kommt bei mir auch der Spanier durch, weil die machen das. Ich bin eigentlich kurz davor, mir den ohne Rand zu kaufen.
Ja,
weißt
heftig,
du?
Ne? Ja.
In Spanien ist das ja total das Ding. Du kannst dir 10 verschiedene Toasts ohne Rand holen.
Die haben
ja
nur
lieben.
Das Innere, das ist ja krass.
Ja, also du kannst natürlich auch normalen holen, aber es gibt fast mehr Toast ohne
das
Rand als
nicht.
Mit.
Das wusste ich
nicht. Das ist wirklich heftig, weil das ist das beste Leben. Wenn du dir mal so einen räudigen Nutella-Toast machen willst und dann ist da noch nicht mal Rand mit bei, boah, das ist wirklich wie eine Wolke, die du dir auf deinen Gaumen legst. Das ist absolut geil. Ich würde sagen, weil ich es auch selber schon gemacht habe, die Grenze ist ein gesamtes Toastbrot. Ein gesamtes Toastbrot pro Tag. Das ist Ausnahmezustand, das ist klar. Aber das
aber
kannst
da
du machen.
Aber da reden wir ja über ein Einmal-Szenario. Da reden wir doch nicht über ein, also wir reden ja über ein tägliches. Wir reden nicht
dann,
über ein, also, ne, okay.
Dann Sternchen dran.
Okay, gut, dann zwei Antworten.
An
okay.
einem Tag
ja, okay,
ist
du,
es vollkommen okay, einen gesamten Toast
eine
zu
gesamte,
essen.
Aber schon diese volle Packung, es gibt auch diese halben Packungen.
Vollen
quasi.
Apparat.
Okay.
Vollen Apparat.
Leonie freut sich gerade.
Ja, ja. Also, das ist in Ordnung, weil sei es, du hast mal wieder von früher den Sandwichmaker rausgeholt und machst dir halt, boah, hätte ich auch mal wieder Bock drauf.
Ja, ja, voll, voll.
Das ist auch so ein geiles Ding, ne? Und alltäglich würde ich sagen, ja, da bin ich bei 8 Scheiben Toast.
Ach Gott, dann sind wir absolut safe.
8 Scheiben Toast pro Tag sind vertretbar.
Dann sind wir safe, weil Leonie ist da nicht super weit weg von, so, also im Durchschnitt, ne? Natürlich gibt es auch mal Tage wenig.
Aber auf welche Meter geht sie?
Also,
einfach nur toasten?
Ja,
oder halt
ja,
so Kontaktgrill
nee,
oder Sandwichmaker.
Nee, einfach toasten, ganz normal handelsüblicher Toaster, dann im Moment so vegane Teewurst hat sie gerade viel drauf. dann irgendwie so ein bisschen, ne, Salz, Pfeffer und so. Ganz basic, teilweise einfach nur so eine vegane Käsescheibe. Also das ist jetzt nicht groß mit Vocado und keine Ahnung, Gurke, Tomate und so, sondern es ist back to the roots, bisschen Butter oder Margarine und dann irgendeine Belagscheibe drauf. Und sie liebt's. Also das ist wirklich, wir kaufen dann regelmäßig meistens zwei von diesen mittelgroßen oder dieser halbgroßen Packungen irgendwie. Und es ist, also wenn ich mal auf die Idee komme, dass ich mir vielleicht auch mal Bock hätte, so eine Scheibe zu machen, ist es in der Regel, kommt es dazu nicht mehr, weil diese Dinger wirklich in einer Frequenz bei uns durchgejagt werden, dass sie sich da mal Absolution holen wollte. Ich glaube, mit 8 per Day kann sie sehr gut arbeiten, von daher.
Ja, deswegen sage ich auch,
postreiche Zeiten bei mir.
Mindestens in jedem Doppelhaushalt oder in einem Haushalt, wo man regelmäßig das zu zweit macht, braucht man auch einen Vierfachtoaster.
Ja, haben wir
ansonsten
nicht.
Ansonsten ist
leider.
Es affig.
Ja, wir haben leider
diesen Doppeltoaster. Guck mal, zu zweit, wie oft musst du dann toasten? Dann musst du warten auf deine nächste Portion. Deswegen ein Vierfachtoaster, dann machst du zweimal eine Charge, das eine ist dann noch super warm, das kannst du dann taktisch benutzen, in dem Sinne, dass du vielleicht noch so willst, dieser Nice-Effekt, den du auch im Sommer hast,
ja,
wenn du dir ein Brötchen schmierst und der Käse zerläuft schon so leicht, weil es einfach zu warm
ist. Ja,
ist
heftig.
Finden manche räudig, ich finde es ultra geil.
Ja.
Und das hast du dann und ich liebe es dann auch, wenn ich Toast mache, dann lege ich da halt wirklich diese 8 Scheiben hin und dann gibt es da ein Potpourri von verschiedenen Toasts. Herzhaft, süß, Peanut Butter Jelly, wirklich Nutella, dann aber auch die komplett herzhafte Variante mit Zwiebeln, mit Frischkäse, mit Soßen.
Ja.
Hammer.
Es gibt veganes Nutella neuerdings. Hast du das mal gegessen?
Ist
mit grünem Deckel.
Ist stark.
Kann
man sehr gut machen, ja.
Okay, sehr gut. Dann die letzte Frage für heute in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit kommt von Jonas. Relativ männlich dominierte Episode heute. Der möchte wissen, finde ich auch eine sehr charmante Frage, ganz banal und platt auf den Punkt, welches ist das beste Stockwerk zum Wohnen? Also Szenario, keine Ahnung, du hast ein 6-Stockwerk, normales 4, 5, 6-Stockwerk Wohnhaus, alles schnittgleiche Wohnungen, du kannst dir basic einfach eine aussuchen. Für welche gehst du?
Das ist auch für mich, da wird man wieder auch Graphen aufmachen müssen und verschiedene Lebensphasen und so, weil ich sage, solange du wirklich sehr, sehr vital bist, auch eigentlich unabhängig und du hast jetzt noch nicht so dieses Hund-Kind-Szenario oder so, sage ich fast. Also, wir reden nicht von Hochhaus.
Nein, wir reden nicht
aber
von 20
normales
Stocken.
Wohnungshaus, sage ich eigentlich wirklich unterm Dach Penthouse.
Ja, okay.
Ist das Beste.
Okay, krass.
Weil, natürlich, du hast schon mal in eine Richtung komplett deine Ruhe.
Ja.
So. Du hast keinen von oben, der dich abfacken kann. Und unten ist eigentlich auch so eher deren Problem als deins. So.
Ja, fair.
Du bist komplett im Reinen. Du hast keine irgendwie Fußabdrucksgeräusche oder halt so, dass du das hörst, je nachdem, wie hellhörig ist. Ist das Beste und dann ist es dir auch scheißegal, dass du im Zweifel mal eine Kiste Bier da hochtragen musst, weil du bist vital, du bist im Saft. Bei mir hat sich das jetzt natürlich sehr, sehr verändert.
Ja,
und deswegen sage ich eigentlich, Erdgeschoss ist ein Traum.
Ah, findest du echt?
Erdgeschoss ist
nicht.
Ein absoluter Traum. Ich find's geil und ansonsten, wobei, ich sag halt auch, ich hatte ja einmal Wohnungssituationen, also eigener Eingang Erdgeschoss, das ist natürlich dann super Premium. Und wenn es ein Wohnungshaus ist, dann ist ganz unten, ich verstehe die Nachteile, dann würde ich aber sagen, dann ist, als Kompromiss sage ich erster Stock.
Ja, bin ich auch dabei.
Ja.
Also ich bin auch dabei, also unterm Dach kommt für mich ein bisschen auch drauf an, so Dachschrägen und so, ne? Also verlierst du viel
geil,
Wohnraum. Wenn die Wohnung dafür größer ist, ja.
Nice.
Wenn die genauso groß ist wie die da drunter, nur du verlierst halt ein Drittel der Bude durch die Schrägen, dann würde ich da nicht mitgehen, glaube ich. Außerdem dann, ne, wird sauwarmer unterm Dach teilweise, je nachdem, wo du dann bist und so. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich hätte auch komplett gesagt, der Comfort-Pick muss erstes OG sein. Das ist, also erstes OG ist in nahezu jeder Lebenslage richtig, weil du so gut wie nie Downsides hast, es sei denn, du bist irgendwann wirklich gar nicht mehr mobil, klar, da musst du dir was anderes überlegen. Aber wenn du die freie Wahl hast, Jonas, und dir wird ein Haus angeboten, 6 Parteien, 6 Stockwerke, geh ins erste OG, Alter.
Ja, ist so. Aber es ist krass, wie man inzwischen da eingeschränkt von ist, weil wenn man jetzt irgendwie auf Wohnungssuche wieder ist und du siehst dann halt eine mega nice Wohnung und dann siehst du aber halt 4. Stock, kein Fahrstuhl, dann ist halt raus, ne?
Voll.
Dann ist das kein Szenario mehr. Absolut gar nicht.
Ja, ist einfach dann zu viel Abfuck im Alltag, verstehe ich.
Geht nicht klar.
Okay, das war die Lebensmittel für heute. Das war eine bunte Reise, finde ich. Hat mir sehr gut gefallen. Gute Qualität der Fragen. Werden wir regelmäßig, vielleicht so alle 2 Wochen oder so mal gucken, werden wir dann regelmäßig
rausholen. Ihr seid herzlich eingeladen. Unsere Instagram-Accounts sind verlinkt. Das ist euer Main-Hub. Wir werden jetzt keine E-Mail-Adresse dafür einrichten.
Um Gottes Willen.
Von daher, wie gesagt, wenn ihr größtmöglichen Erfolg habt, dann geht gerne @SirArneTegen in die DMs. Der ist ja eh bald Fame, wenn er seine Kommentare dazu weiter zündet. Könnt ihr auch verfolgen natürlich, welche witzigen Jokusse da kommen.
Gerne.
Und ansonsten könnt ihr es auch bei mir versuchen.
So ist es.
Und weil der Einspieler noch so neu und so frisch ist, ich weiß nicht, ob ich das immer so machen werde, aber binden wir das Ding heute auf jeden Fall
auch. Das war auch mein Wunsch tatsächlich.
Ja.
Sie flunkern doch.
Natürlich flunkere ich.
Die Lebensbibel.
Meinst du eigentlich, es gibt Leute, die davon so getriggert sind, wenn man so, man macht dann, Also möglich, Biblical Appropriation, dass man sich so, obwohl wir offensichtlich ja nichts mit Religion zu tun haben, dass wir uns da so ein bisschen dem bedienen.
Mag sein. Also mein Gedanke eben war ähnlich, war so die Frage, wie erfolgreich müssen wir sein, bis die katholische Kirche uns mit einer Sammelklage überzieht und einfach sagt, der Begriff Bibel ist absolut geschützt. Also ich glaube, Real Talk, spätestens wenn man dann irgendwann dahin geht, dass man das wirklich veröffentlichen möchte, wird das wahrscheinlich ein Thema.
Lebensbibel dürfte man nicht machen?
Kann mir gut vorstellen, dass das Wort Bibel auf jeden Fall erstmal irgendwie gecopyrighted ist und das nicht so banal ist.
Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen.
Aber nee, es gibt doch auch so
die Bierbibel und so gibt es bestimmt auch. Ja.
Gerade die Bierbibel liegt ja auf der Hand.
Das war, warum auch immer, war das mein erster Gedanke.
Keine Ahnung, wo das herkommt. Gut, das war eine bunte Reise für heute, hat mir große Freude gemacht. Ich freue mich, dass wir uns nächste Woche hier wiedersehen und wieder hören vor allem. In diesem Sinne, wenn ihr nur zugehört habt, auf jeden Fall Videopodcast hätte sich heute in Teilen gelohnt, alleine für den Einspieler.
So sieht's aus.
Und für die Frisurendiskussion.
Für dein schönes neues Nasenfahrrad.
Für mein Nasenfahrrad. Fühlt euch aufgerufen, da gerne bei Spotify den Videopodcast zu konsumieren. Ansonsten freuen wir uns auch über jeden, der zuhört und Teil des Ganzen ist.
Ja, und liebe Grüße und herzlich willkommen an im Zweifel die neue Hörerschaft, die jetzt vom Scam vielleicht zu uns gewechselt ist und die erste Episode gehört hat. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne hier so 5 Sterne und so weiter. Natürlich.
Das ist ja gut, wir haben noch so ein paar 1-Stern-Bewertungen von früher. Also,
ja, als wir so ein bisschen in der Kritik waren vom Basketball-Switch auf so und dann auch mit der langen Pause. Wir sollten schon mal wieder auf 4,9 kommen. Also das, wenn ihr uns das supporten wollt, dann macht das gerne. Bis nächste Woche, Freunde.
Tschüss.